It has a lot to do, yeah, with the sound, with, for instance, it's breathing. Like, I'm really being really accurate about how they breathe, like inhaling or exhaling. That's not the same thing if you end a scene on an exhalation or an inhalation. So I'm giving them very accurate steps that they have to take. Like, for instance, maybe intimacy is about, like, the intimacy of taking somebody in your arm or going to kiss somebody is about the way you're gonna, how many steps are you gonna take? And that's the kind of indication I'm doing. It's like, it's gonna be in five or in six. And if it's in five, then it's not at all the same, because it's like, five would be, and there's a suspension to it, whereas six, that's another dynamic. So it's those kind of things, and being, believing that everything is about, is putting up a show with all the tools of cinema, just to give the highest emotional journey possible with just somebody, just grabbing somebody else's hand, which I think is a way to definitely recollect what it's like to fall in love, because that's what I want to do with the film. It's like, go through the process of falling in love and make the audience go through that process that they know. And what do you remember when you fell in love? You will remember those steps more, maybe, than this kiss. That's how you will tell. Trying to use all the tools of cinema to recreate that with pleasure.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast mit Magdalena Miedel.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Hallo.
Synchronschwimmen, Rugby, Fußball, Klippenspringen, Bootfahren, Nester bauen, der Jugend in der Revolte, Liebe und Verbundenheit, in vergänglichen Augenblicken, Wochen, Sommern, Blicken im Dunkel, Berührungen wie Blitze, denn wir malen heute ein kleines Porträt einer Filmemacherin in Flammen, Celine Sciamma, nämlich. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und ich bin ein bisschen angeschlagen, denn ich wurde gestern mit AstraZeneca geimpft. In Sachsen ist ja die Impfpriorisierung aufgehoben worden.
Gratuliere.
Hausärztinnen. Dankeschön. Anfragen. Gleichzeitig kommt der Impfneid natürlich von allen Ecken. Man will auch nicht prahlen, man will nur sagen, es klappt und ich will verkünden, so, ich habe Astra genommen und bisher geht's mir gut. Um das mal kurz zu sagen, aber wie das halt so ist, fängt jetzt so eine leichte, ja, diese Impfreaktion an, ne? Also es ist bei mir gerade wie so eine leichte Grippe. Das heißt, falls ich so würge, als würde ich auf dem Schlauch stehen oder sowas, die Impfe ist schuld. Es war aber jetzt nicht ein Fiebertraum, nochmal diese Filme von Celine Sciamma mir anzuschauen. Wie war das für dich, Lukas, da nochmal reinzuschauen?
Na, ich finde das Thema für so eine Special-Folge einfach super spannend. Einfach, weil ich finde, das ist ja, ich glaube, bis auf Began die jüngste Filmemacherin, die wir bis jetzt hier so umfassend gewürdigt haben oder mit der wir uns beschäftigen. Und wie so oft ist dann halt der Fall, dass sie noch nicht so verfestigt ist, dass das noch nicht so monolithisch in der Betrachtung ist. Und ich habe das Gefühl, das ist ja ganz passend bei Filmen, die ja auch oft von Menschen erzählen, die gerade noch im Werden befindlich sind, die noch nicht einfach sind, die sich selbst entwerfen. Und ich glaube, das gilt ja in Teilen auch für Celine Sciamma. Und es war insofern spannend, dass es halt nochmal was anderes war, weil sonst hat man ja immer diese riesigen Filmografien, in denen man sich auch so verliert. Und hier kann man sich viel mehr auf den Einzelfilm konzentrieren. Und ich glaube, das ist dann halt auch nochmal einfach ein Unterschied für eine Sendung dieser Art.
Ja. Magdalena, schön, dass du nochmal da bist. Wir haben schon über Mank gerantet hier zusammen mal im Podcast.
Jetzt, nicht so glücklich, ja.
Wird's wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, oder?
Ja, hoffentlich. Lukas, weil du jetzt gerade gesagt hast, den einzelnen Film anschauen, aber ich würde auch voll gern über wiederkehrende Motive und Konstellationen oder eigentlich weniger Konstellationen, sondern einfach Sujets reden, die sie nämlich jetzt auch weit über das hinaus, was du jetzt angesprochen hast, mit dem Menschen im Werden, auch wenn das natürlich ein wichtiges Thema gerade in dieser Girlhood-Trilogie ist.
Ja, ich will sie natürlich auch nicht darauf reduzieren, und ich glaube auch, dass da natürlich große Themen und wie du schon halt sagst, so Konstellationen entstehen. Aber ich wollte ja einfach nur sagen, es ist leichter, den Einzelfilm auch so wahrzunehmen, als wenn man jetzt hier so 80 Filmfilmografien hat, bei denen man natürlich dann irgendwann nur noch die Karte und nicht mehr das Gebiet halt sieht.
Man hat mehr Platz auf jeden Fall, das stimmt, mehr Raum vielleicht dafür. Gleichzeitig, genau, ähneln die sich natürlich auch ein bisschen, diese Filme, so dass man das Gefühl hat, ah, hier ist jetzt nochmal von einem anderen Blickwinkel, aber es ist nochmal so die gleiche Thematik. Und ich finde sogar, das Porträt einer jungen Frau in Flammen fast so wie der späte Schlüssel ist, den sie einem nochmal gibt und nochmal quasi die Filme, die vorigen darin so ein bisschen andiskutiert. Aber dazu kommen wir ja dann auf jeden Fall noch. Magdalena, weißt du noch, wann du das erste Mal von Celine Sciamma gehört hast?
Ja, als mir, das muss 2014 gewesen sein, bei der Biennale vorgeschwärmt wurde von Tomboy. Und ich mir gedacht habe, okay, na gut, schaue ich mir das halt an. Und dann sofort um ein Interview mit ihr gebeten habe. Und ich habe dieses Interview leider nicht gefunden. Ich finde die absurdesten Interviews aus den letzten 15 Jahren, aber irgendwie das leider nicht mehr. Das weiß ich. Und dass ich mich in diesem Film selber auf eine ganz absurde Art und Weise wiedergefunden habe und dass ich den wirklich als Geschenk empfunden habe. Das sage ich wirklich so subjektiv, wie ich es empfinde.
Wie war das dann direkt mit ihr zu sprechen?
Sie war sehr, sehr überrascht, glaube ich. Oder zumindest wirkte sie sehr überrascht darauf, dass mich der so emotional gepackt hat. Also ich habe das halt auch, ich habe auch gewusst, ich brauche dieses Interview jetzt nicht ganz dringend beruflich, sondern es war jetzt tatsächlich aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus, weil ich so einen Moment, wie der in Tomboy erzählt wird, halt auch ein bisschen erlebt habe. Und ja, es war eigentlich mehr ein Gespräch als ein Interview. Aber ach, ich hätte es so gerne noch.
Ja. Ist es bei dir verschollen oder ist es in den Weiten des Internets irgendwo?
Es ist auf einem alten Computer, es existiert irgendwo. Okay.
Vielleicht kommt das noch irgendwann ans Licht. Lukas, weißt du noch, wann du das erste Mal den Namen gehört hast?
Ja, ich glaube, da war er noch gar kein Name für mich, sondern ich habe irgendwann auf einem dieser deutschen B-Festivals halt Girlhood oder Bon de Fille gesehen. Mädchenbande in Deutschland, glaube ich, der Titel, der da viel diskutiert, viel empfohlen worden ist. Und ich war von dieser Erstbegegnung sehr hin und her zerrissen. Da sind sehr viele Tendenzen, sehr viele Einzelbilder und Momente, die mich sehr beeindruckt haben und die bei mir geblieben sind und andere, mit denen ich so ein bisschen gefremdelt habe. Und ich glaube, das beschreibt meine Beziehung zu ihr bis heute. Es gibt ganz viele Glanzmomente, Momente, in denen sie mich besonders mitreicht, aber auch immer wieder Tendenzen, die sich für mich zumindest, was heißt nicht ganz erschließen, aber mit denen ich mehr fremdel als mit anderen. Aber auf jeden Fall, ja, Girlhood irgendwann, ich glaube, in Hamburg auf dem Filmfestival, wäre dann 2015 gewesen oder so.
Ich glaube, alle ihre Filme sind bei mir aufgeploppt und immer habe ich die dann aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen nicht gesehen. Waterlilies vielleicht nicht, den habe ich jetzt dann erst so zum ersten Mal richtig mitbekommen, dass es den gibt. Aber Girlhood vor allem ja aufgrund des seltsamen englischen Namens, weil der auch kurz nach Boyhood irgendwie rausgekommen ist, ne? Und irgendwie so, ich weiß nicht, ob man da auf dieser Welle dann irgendwie der Verleih da mitschwimmen wollte
ich
oder sowas.
Schon,
auf jeden
ja.
Fall. Wahrscheinlich, ne? Das fand ich irgendwie witzig. Man sieht auch noch auf Letterboxd so, dass Leute diese beiden Filme vergleichen, die jetzt wirklich nicht irgendwie sonderlich ähnlich sind oder sowas, einfach aufgrund der Namensgebung hier. Tomboy auch immer irgendwie Lust drauf gehabt, aber dann erst mit Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und das ist ja tatsächlich auch vielleicht einer der, naja, einzigen Filme in dieser Cuts-Shots-Geschichte, über den wir nochmal reden, weil wir haben ja schon damals eine Folge gemacht, zusammen mit Christiane Attig, als wir den gerade so gesehen haben, da auch so ein bisschen drüber gestritten. Es passiert natürlich schon, dass wir am Ende des Jahres nochmal über Filme reden oder Filme, die auf Festivals laufen, vielleicht nochmal eine Folge bekommen, obwohl das, glaube ich, auch noch nicht so richtig passiert ist, aber wäre auf jeden Fall mal angebracht. Deswegen finde ich es ganz interessant, hier nochmal raufzuschauen und eben zu schauen, ja, wie entwickelt sie so ihre Motive und wie geht das vielleicht auch weiter, ne? Petite Maman ja dann auch auf der Berlinale gelaufen in diesem Jahr. Und ich find's auch interessant, dass wir hier jemanden haben, bei dem so gesagt wird, dass, also Patrick Wilinski meinte das, glaube ich, zum Beispiel auch, ja, das ist eine der absolut größten Filmemacherinnen überhaupt und die werden wir noch jahrelang sehen und das wird richtig groß noch werden und dass wir jetzt quasi das noch so miterleben können, diesen Aufstieg, wenn er denn so kommt. Vielleicht kannst du uns mal abholen, Lukas, nochmal, wer ist das denn überhaupt? Celine Sciamma.
Na, ich würde anfangen mit dem folgenden Zitat. In der Einsamkeit fühlte ich die Freiheit, von der du gesprochen hast, aber ich fühlte auch deine Abwesenheit. Und mit diesen Worten zwischen den zwei Liebenden in Porträt einer jungen Frau in Flammen ist auch viel über das Kino von Celine Sciamma gesagt. Es ist ein Kino, das von einer Pendelbewegung erzählt. Zwischen Einsamkeit und Anpassung, zwischen Individuum, Gruppe und Masse und zwischen Identität und Universalismus. Celine Sciamma wird am 12. November 1978 in Pontoise, nördöstlich von Paris, nordwestlich von Paris geboren, und schon im sehr jungen Alter geht sie bis zu 3 oder 4 Mal in der Woche ins Kino, oft allein, und in Interviews beschreibt sie sich als sehr einsamen Teenager. Ihre Großmutter begeistert sie für Fred Astaire und klassische Hollywood-Komödien. Als prägende Erfahrung beschreibt sie aber zwei Vorstellungen. Zum einen sieht sie in ihrem lokalen Arthouse-Kino Krzysztof Kieslowskis 3 Farben Blau und dann in einem Kino in Paris, sie ist das erste Mal in einem Kino in Paris, sieht sie David Lynchs Fire Walk With Me. Sie hat zwar Twin Peaks nie gesehen, sie kennt die Serie überhaupt nicht, aber sie beschreibt, wie beeindruckt sie war von der Stimmung, nachdem sie den Saal verlässt, von den Zuschauern, die alle Gemütslagen zwischen völliger Zerstörung und guter Laune irgendwie haben. Und sie sagt dann, okay, das Kino scheint auch so eine Art Lebensart zu sein, eine Möglichkeit, der Welt zu begegnen. Sie will zum Film, kann sich aber nicht so richtig vorstellen, Schauspielerin zu werden. Das ist so das Erste, was sich ihr aufdrängt. Und dann studiert sie Literaturwissenschaft 4 Jahre lang und dann an der Filmhochschule La Famille lernt sie das Drehbuch schreiben. 2004 und 2006 entstehen dann ihre ersten Drehbücher für Kurzfilme von Jean-Baptiste Delubier, der ist auch bekannt als Musikproduzent, der heißt dann Para One und ist bekannt auch zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit Daft Punk. Und diese beiden Filme heißen La Première Communion und Cache de Joie und werden natürlich noch nicht so wahnsinnig breit gezeigt, aber hier entsteht ihre erste langanhaltende künstlerische Partnerschaft, denn Delubier steuert bis heute die Musik zu jedem ihrer Spielfilme bei. Der Schauspieler und Regisseur Xavier Beauvoir, einer ihrer Lehrenden, gibt ihr dann die Idee, selbst Regie zu führen. Hat sie vorher eigentlich nicht so richtig dran gedacht, aber so entsteht dann schon zum Ende des Studiums ihr Drehbuch für ihren Debütfilm Water Lilies, der dann im Jahr 2007 in der Sektion Un Certain Regard bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt wird. Und die Geschichte um 3 junge Mädchen in den Wirrungen des Heranwachsen und um ein Team von Synchronschwimmerinnen wird dann ein Achtungserfolg. Sowohl Sciamma als auch eine ihrer Darstellerinnen, Adèle Haenel, werden für einen César nominiert. Zusammen mit Haenel entsteht dann 2010 auch der Kurzfilm Pauline, der ist Teil der Reihe 5 Filme gegen Homophobie. Und im selben Jahr wirkt Sciamma an dem Drehbuch für die Schachkomödie Ivory Tower mit. Zusammen mit so Leuten wie Chilly Gonzalez, die hat da immer so eine ganz starke Verbindung zur Popkultur, zur Musik auch. 2011 entsteht ihr 2. Spielfilm Tomboy über die 10-jährige Laure, die sich nach einem Umzug ihrer neuen Umgebung als Michael vorstellt, Michal. Der Film eröffnet die Panoramasektion der Berlinale. 3 Jahre später erscheint die Banlieue- und Ganggeschichte Mädchenbande. Im Anschluss schreibt Sciamma die Drehbücher für Claude Barras Stop-Motion-Animationsfilm Mein Leben als Zucchini und für André Tachenets Mit 17 über Liebe und Schlägereien zwischen 2 Teenagern. Porträt einer jungen Frau in Flammen von 2019 wird ihr internationaler Durchbruch und ich glaube, jetzt noch was Neues dir dem hinzuzufügen ist unwahrscheinlich, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Und wie Christian gerade schon gesagt hat, bei der diesjährigen Online-Berlinale Anfang des Jahres wurde ihr 5. Spielfilm Petit Maman der Presse gezeigt. Wenn ich jetzt ihren Stil beschreiben müsste, ihre Welten, ihre Themen und Sujets, dann würde ich das erstmal auf das Folgende runterbrechen. In ihren Filmen zeigt sie enge Lebenswelten und beengte Verhältnisse. Es gibt ohne Zweifel mehr Naheinstellungen als Totalen. Ein Teil der Welt verschwindet immer in Unschärfe. Zwischen den verschiedenen Bildebenen wird mittels Schärfeverlagerung kommuniziert. Ihre Figuren sind dabei gleichzeitig isoliert und bedrängt. Das Kino ist die einzige Kunstform, in der du die Einsamkeit eines Menschen teilst, erklärt sie. In der Literatur hätte man ja immer noch wenigstens einen Erzähler oder so eine äußere Perspektive, die sowas Subjektives hat. Äußere Mächte und Zwänge nehmen bei ihr selten so eine menschliche Gestalt an, sondern drohen dann eher aus Architektur und Bildkomposition, auch wenn natürlich wieder immer wieder so Verkörperungen von Problemen auftreten. Ihr Kino ist tendenziell eher ein minimalistisches, ein reduziertes, in dem Intimität und Einsamkeit einander bedingen und hervorbringen. Erwachsene treten in diesem filmischen Universum kaum auf. Selbst wo sie physisch anwesend sind, leben sie irgendwie in einer anderen Welt. Im Mittelpunkt stehen meist Kinder und Jugendliche. Sie leben in Vorstädten und existieren auch sonst in der Peripherie, abseits des Kerns. Zusammen mit ihren Kamerafrauen Christelle Fournier und Claire Maton entwirft sie spartanisch möblierte Halborte, so unvollendet wie ihre Figuren. die blicken in der Regel von außen auf soziale Gefüge, auf Clubs, Freundeskreise, Gangs und Teams. Nach dem bewegten Leben der Stadtzentren sehen sie sich genauso wie nach dem Zentrum dieser Gruppe. Es sind filmische Bildungs- und Entwicklungsromane, Charakter- und Milieustudien. Dem Spiegel sagt sie 2017, in meinen Augen ist es wichtig, die Jugend ernst zu nehmen und nicht als Phase abzutun, die es hinter sich zu lassen gilt. Was mich gar nicht interessiert, sind Fragen wie, wie tickt die Jugend von heute? Denn in ihrer Schilderung des Erwachsenwerdens geht es ihr oft weniger um das Darstellen einer konkreten Zeit und eines einzigartigen Ortes, sondern um universelle Erfahrungen. Um das Gefühl von Jugend, das Gefühl, nicht dazuzugehören und nach einem Platz in der Welt zu suchen. Um Veränderungsprozesse. Ihre Figuren sind oft zwischen Archetypen und spezifischer Konkretisierung angesiedelt. Immer wieder spricht sie von der mythologischen Dimension der Jugend. So lasse ich einen Raum für euch, für eure eigene Kindheit, eure eigenen Liebesgeschichten, erzählt sie ihrem Publikum während einem Q&A. In der Regel verzichten die Filme auf allzu klare Labels. Ihnen geht es darum, Menschen auf Diskursformeln herunterzubrechen. Doch Coming of Age, Selbsterfahrung und vielleicht auch Coming Out sind bei Siama oft eng verknüpft. Auf die Frage, ob ihre Wahrnehmung der Jugend als lesbische Frau eine andere wäre, erklärt sie, wohlmöglich haben wir diese Lebensphase nicht nur anders, sondern auch ein wenig intensiver wahrgenommen, weil wir uns viel mehr Gedanken über unsere Gefühle und unsere Identität machen mussten. Und weil dazu noch die Komponenten der Geheimhaltung kamen. Wenn man eine Seite von sich verstecken muss oder will, macht einen das zu einem guten Beobachter. Jugend ist bei Siama ein Raum der Selbstfindung, ein Kristallisationspunkt des Subjekts, die Zeit, bevor der Zement der Existenz trocknet. Und weil die Pubertät dem Menschen auch eine neue Physis aufzwängt, sind ihre Filme oft Körperkino. Körper werden trainiert, an- und gegeneinander erprobt, man tanzt und man kämpft. Klassische Needle Drops geben dabei den Rhythmus vor, man spielt, man performt, man testet Rollen und Identitäten. Man begehrt und begehrt auf, man berührt, man überwindet die Grenzen, die Bild und Gesellschaft schaffen und wenn auch nur für einen einzigen Moment. Man schaut, mal vorsichtig, mal sehnsüchtig oder sogar gierig und oft ist das Schauen schon wie eine Berührung. Jede Beziehung entwickelt sich im Spannungsfeld zwischen Look und Touch. Die Blicke zwischen den Figuren changieren zwischen starrem Regime und schwerelosem Ballett. Freundschaft ist eine Choreografie, sagt Siama über Mädchenbande. Und dasselbe gilt auch bei ihr für Hass, für Angst, für das Sehen und Fühlen, für Gender und Sex und natürlich für die Liebe. Ich persönlich finde natürlich auch, Podcasten ist eine Choreografie und deshalb schauen wir doch mal, was wir heute zu Celine Siama darbieten können.
Vielen Dank für diese schöne, ausführliche Zusammenfassung, Magdalena, von den Sachen, vielleicht die Lukas angesprochen hat, aber auch anderen. Was findest du denn irgendwie spannend an Celine Siama?
Ich bin jetzt gerade ein bisschen atemlos. Lukas, hast du geatmet währenddessen?
Ja, gelegentlich. Ich muss zugeben, dass ich den Text vorhin, wie ich gesehen habe, halb verloren hatte und dass ich jetzt so große Teile davon improvisieren musste. Dann rede ich eher mehr als weniger.
Ein wichtiger Punkt, den ich bei ihren Filmen immer wieder sehr, sehr eindrucksvoll finde, ist, dass sie es schafft, für Dinge Bilder zu finden, für Situationen, für Lebenserfahrungen, für Personen, die es vorher noch wenig gegeben hat oder die es, ja, so. Das ist was, was jetzt sie auch in Interviews sagt. Ich habe jetzt eins parallel rausgesucht. Wenn wir jetzt von Porträt einer jungen Frau in Flammen reden, da sagt sie, sie hat einerseits über Malerinnen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts recherchiert und hat festgestellt, da gibt es eigentlich unglaublich viele. Es war ein Moment des Aufblühens für Malerinnen. Aber aus der offiziellen Kunstgeschichtsschreibung sind de facto ignoriert worden. Das ist jetzt direkt das Zitat, zugleich eine hochpolitische und sehr persönliche Frage, denn genau diese Bilder und diese Vorbilder haben in meinem Leben gefehlt. Es ist ihr Leid um diese Bilder und Vorbilder. Da geht es aber nicht nur darum, da geht es gerade bei diesem Film auch beispielsweise darum, einen positiven Schwangerschaftsabbruch zu erzählen. Der ist ja eigentlich, wenn man jetzt ganz, also das ist natürlich jetzt gleich wieder eine Detailszene. Diese Situation, die da erzählt wird, ist eine von Geborgenheit und Solidarität und Fürsorge und keine dramatisierende Erfahrung. Das ist aber was wir eigentlich im Kino nicht erzählt bekommen. Und das ist in ihren Filmen immer wieder. Wie sie in Tomboy von diesem Kind, von dem wir anfangs gar nicht wissen, dass es als Laura aufwächst, als Mädchen aufwächst, wie wir der begegnen oder diesem Kind begegnen, das dann die Chance ergreift, eine andere Identität auszuprobieren, als sie in einen neuen Kontext kommt. Auch das ist, ich meine, seither hat es ganz, ganz viele Filme über Transgender-Jugendliche vor allem gegeben, weniger über Kinder, aber sie ist da immer wieder relativ früh dran beim Schaffen solcher Bilder, beim Schaffen von Modellen mit oder Identifikationsfiguren in Wahrheit oder Identifikationssituationen auch. Und das ich will jetzt nicht jeden ihrer Filme darauf abklopfen, es funktioniert bei jedem ihrer Filme und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Ja, ich finde auch, dass das auch wirklich Filme sind, ne? Also es ist nicht so, dass es jetzt nur darum geht, okay, was ist das Drehbuch oder was ist die Zusammenfassung oder so, weil wenn man dann manchmal so rauszoomt und versuchen soll zu erklären, was passiert da eigentlich so in diesem Film, worum geht's da, dann ist das ja manchmal in wenigen Zeilen eigentlich erklärt, aber worum es ihr, glaube ich, geht, ist wirklich so lange bei diesen Charakteren zu sein, dass wir wirklich so deren Weltsicht sehen, ohne dass das uns aber, selbst wenn wir nicht diese Identitäten haben, auch nur irgendwie eine fremde Weltsicht oder sowas ist. Das finde ich ganz interessant. Also sie zieht einen da rein, ohne dann, weil das ist ja schon dieser Spruch, das Private ist politisch, ohne diesen Konflikt mit der Außenwelt so richtig heftig zu forcieren. Also manchmal ist der drin, aber ich habe das, glaube ich, auch neulich schon mal in der Oscar-Folge besprochen, dass es dieses Bill Burr-Bit gibt, wo er sagt, weiß ich nicht, wenn man in Hollywood einen Film macht über ein All-Black-Swimming-Team zum Beispiel, dann gibt's halt einen Weißen, der brüllt halt nur rum und den hat man dann so richtig auch als Zuschauer oder Zuschauerin so als Antagonisten direkt da, ne, wo man dann sagt, okay, so schlimm wie der bin ich ja jetzt nicht. Und dann wird das so richtig so rausgekitzelt eigentlich, dieser Konflikt. Und ich finde ganz interessant, dass sie das fast gar nicht macht. Also, dass es nur ganz selten so an den Rändern auftaucht und immer so eine Art Verwirrung oder Erinnerung ist für den Zuschauer, auf jeden Fall für mich, wenn ich das sehe, dass man denkt, ach stimmt, das ist ja in der Gesellschaft überhaupt nicht okay eigentlich, was ich hier jetzt gesehen habe oder noch nicht okay oder da sind noch Ressentiments da oder sowas. Und ich finde, man vergisst es eigentlich, weil man sich so auch in diesen Welten der Charaktere irgendwie verliert. Und das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich spannend, dass es nicht so explizit ist, vor allem bei den ersten Filmen, ja.
Ich finde, es sind offene Filme im doppelten Sinne. Sie sind offen insofern, dass, wie du schon beschreibst, oft Macht abwesend ist, also dass man so kuriose Freiräume hat, in denen die klassischen Figuren, die hier regulieren, die einhegen und strukturieren würden, fehlen und sehr viel mehr Selbstentwurf möglich ist. Und gleichzeitig sind sie offen, insofern dass Plot oft auch so ein Nachgedanke ist, der manchmal so zurückkehrt. Aber es geht tendenziell darum, dass da eine Formbarkeit ist. Dadurch, dass das Filmische, das Erzählerische formbar ist, wird davon erzählt, wie formbar die Menschen tatsächlich noch sind. Man hat ja oft das Gefühl, wenn sie uns was erzählt, dann ist das diese Pubertät als Veränderungsraum, der sich aber verlängert. Also dass so Übergangsstadien zum Status quo, zur Norm werden. Oder der utopische Gedanke, was, wenn Verformbarkeit unser ganzes Leben anhält. Was, wenn wir uns bis zuletzt, bis weit über die klassischen Momente, diese klassischen Coming-of-Age-Situationen hinaus selbst entwerfen können. Und ich glaube, das ist das Interessante. Sie sagt irgendwie in einem Interview, Waterlilies wäre irgendwie ihr radikalster Film. Und ich finde, glaube ich, diese Filme immer am spannend, wo sie das machen, was dieser Film auch will, nämlich so nach so einem komischen Unbehagen mit diesen Veränderungsprozessen ganz stark zu suchen. Nach diesem Gefühl, dieser Zwang, sich selbst zu entwerfen, sich selbst zu finden, ist auch irgendwie mit einem Schmerz verbunden. Und irgendwie das finde ich an diesen Filmen, gerade an ihren frühen halt so das Reizvolle, dass die nicht nur schön und angenehm sind, sondern dass sie auch so so einen Unterton haben, der uns irgendwie erklärt, ja, aber dieses Selbsterfinden, das kostet auch Kraft. Es ist schwierig, nicht einfach Teil von diesen Gruppen zu werden, Identitäten, die einem so schablonartig vorgegeben werden. Und es liegt auch keine Schande daran zu scheitern, es liegt nur eine Trauer darin zu scheitern, daran, sich von dem, was vorgegeben wird, zu emanzipieren. Das ist etwas, das nicht jedem gegeben ist.
Mal über diesen Film sprechen. Water Lilies kommt 2007. Es geht um hauptsächlich um Marie, die ist 15, lebt in einem Vorort von Paris, und ihre Freundin Anne ist Synchronschwimmerin und ist da aber in dieser Gruppe so ein bisschen eine Außenseiterin, weil sie nicht ganz diesem Schönheitsideal entspricht, was da eigentlich so gefordert wird, und sie ist in so einen Jungen verliebt, mit dem sie eigentlich gerne ihr erstes Mal haben wollen würde, und Marie, ja, holt sie eigentlich da immer nur so ab von diesem Schwimmtraining, und die beiden haben irgendwie so eine ganz schöne Freundschaft eigentlich, und dann kommt sie irgendwann mal zu so einer Aufführung von diesem Synchronschwimmen und verliebt sich dann oder ist vielleicht erstmal fasziniert von Florian, eben von Adèle Haenel gespielt, die wir später auch noch in Porträt einer Jungfrau in Flammen sehen werden, und da ist so eine große Faszination, vielleicht auch eine Verliebtheit, und sie will irgendwie zu dieser Person hin und kann ihr eben nahe sein, indem sie sich auch halt in diese Welt der Synchronschwimmerin irgendwie reinbegibt. Das ist natürlich so ein Jugendfilm, also man ist viel auf Partys, es wird Alkohol getrunken, alle sind so ein bisschen unsicher eigentlich mit ihrer eigenen Sexualität, kriegen aber von außen auch schon vorgeschrieben, wie man eigentlich zu sein hat, also ob man, dass man halt zum Beispiel nicht mehr Jungfrau sein möchte und so weiter, und zum Beispiel gibt es ja diese eine Szene, die ich eindrücklich fand, als dann diese Schwimmtrainerin da ist und das eine Mädchen irgendwie nicht perfekt rasiert ist und sie dann so das Beispiel nimmt, ja, würdest du auch so vor deinen künftigen Mann treten, ja, also das Patriarchat taucht da immer auf und ist irgendwie da, ohne dass wir viele Männercharaktere haben, die das jetzt da ausacten oder sowas, aber wir wissen halt, was das für eine Welt ist. Ich fand auch mit das schönste Bild eigentlich, das wurde auch so beschrieben mal von der Kritik, dass wir diese Mädchen sehen, die synchron schwimmen, und das ist natürlich alles so ganz anmutig und ganz langsam, und dann ist Maria zum ersten Mal beim Training und taucht unter und sieht, was das für ein Gestrampel ist eigentlich, um diese Anmut irgendwie aufrechtzuerhalten, ja, was sich ja so lesen lässt, auch also wie ist das überhaupt für heranwachsende Mädchen, was für Vorschriften werden da eigentlich von außen gegeben, ob die explizit oder implizit sind, und wie anstrengend ist das, das immer aufrechtzuerhalten, und genau darum geht's so ein bisschen, und um dann diese Frage so, wer nähert sich hier eigentlich wem an, wie fühlt man sich eigentlich, also fühlt sich selbst überhaupt Florian, die ja eigentlich die Kapitänin dieser Truppe ist, da überhaupt aufgehoben in dieser Welt, und was gibt's dann eigentlich so für einen Ausweg daraus. Ich fand den sehr schön, den Film, der hat mir sehr gut gefallen, weil ich vor allem, also was bei Céline Sciamma sehr, finde ich, für mich stark heraussticht, ist einmal das Casting. Also ich finde eigentlich das Casting in all diesen Filmen genial, gerade was die Hauptfiguren angeht, also wie, was sie für eine unglaubliche Präsenz haben, aber auch dieses so und diese. Also es fühlt sich wirklich in vielen Filmen so an, als wäre man wieder jugendlich und man sitzt da so bei den coolen Kids und blickt mit so einem Unverständnis irgendwie auf diese ganze Situation. Man weiß, dass man irgendwie nicht cool genug ist, um hier irgendwie mit reinzukommen. Man hat dafür aber auch eine Faszination. Man will sich aber auch nicht ganz die Blöße geben, und so irgendwie hat mich dieser Film total mitgenommen. Ich fand auch interessant, als sich halt dann Marie und Florian so annähern und Marie halt immer so cool spielt, wenn Florian da ist, und dann, wenn sie wieder weg ist, dann wird halt die Scheibe geküsst und so weiter, ne? Also, wie man immer so auch diese Fassade so aufrechterhalten muss. Ich fand das richtig stark und den fand den richtig überraschend eigentlich, diesen Film, ja.
Wenn du mich jetzt gesehen hättest, dann hättest du mich Kopfschütteln gesehen.
Warum?
Gerade die eine Szene mit dem würdest du so vor deinen Mann treten, das fand ich eigentlich den blödesten Moment des Films, weil der so plakativ ist. Das ist und das Gestrampel, das Unterwassergestrampel fand ich extrem beeindruckt, weil es eben kein Gestrampel ist, sondern unglaublich synchron, dass die das unter Wasser auch so synchron können. Also ich weiß es nicht, mich hat das beeindruckt.
Ja, aber das würde ich jetzt ja nicht als, genau, also das könnte man ja dann so lesen, dass auch das halt diese ganzen Frauen alle halt so synchron, aber so kraftvoll machen müssen. Aber wie ist es denn, die Rückfrage, das Plakative, ne? Man hat ja, also ich frage mich das oft, ich bin eigentlich nicht jemand, der nur so Filme mag, die total offen sind und ich muss mir dann so die ganze Interpretation irgendwie selber überlegen, sondern ab und zu finde ich schon ganz gut, wenn mal so ein paar Spitzen gesetzt werden und nochmal jemand was ausspricht, was so unter der Oberfläche ist. Deswegen fand ich die Szene schon ganz gut und nicht zu plakativ. Hättest du das lieber, dass es nur so wirklich unter der Oberfläche eigentlich schwelt, wie so die Gesellschaft?
Es schwelt da ohnehin nicht besonders viel unter der Oberfläche. Es ist eh unglaublich offensichtlich, was da passiert, dass die Florentin von ihrem Trainer gegen ihren Willen da missbraucht wird. Komm, ich massiere dich mal noch ein bisschen. Da brauche ich dann sowas echt nicht mehr. Also da ist eigentlich schon sehr klar, was da eigentlich alles passiert. Und dass sie glaubt, sie muss jetzt ihre Jungfräulichkeit verlieren, damit sie mit ihrem Freund, also damit ihr Freund sie weiter attraktiv findet und sich dann von einem Mädchen, das sie eigentlich gar nicht besonders gut kennt, mit entjungfern lässt, damit sie ihrem Freund, also da passiert so viel, so offensichtlich. Entschuldige, Christian, das brauche ich dann nicht mehr.
Ja.
Also das ist eigentlich, da passiert eine unglaubliche Brutalität, der sich die Florentin aussetzt, weil sie aus irgendeinem Grund glaubt, der Grund heißt halt Patriarchat, weil sie glaubt, das tun zu müssen, um weiter so zu gelten, wie sie gilt, nämlich als weil ihr irgendwie dieses Schlampen-Image gefällt.
Aber das ist ja trotzdem nicht so plakativ inszeniert. Also ich finde, das ist ja dann wirklich so ein bisschen lebensweltlich inszeniert, dass sie dann sagt, ja, ich muss jetzt mein Jungfrauenhäutchen irgendwie verlieren, kannst du das mal machen? Und dann machen die das und es wirkt. Also ich finde, was der gut trifft, ist...
Du meinst, man sieht nicht, wie die Kamera ist nicht unter der Bettdecke oder ich meine, wie plakativ ist das denn noch? Sie weint, nee,
ich meine,
während
dass
die andere ihr den Finger reinschiebt. Ich meine, entschuldige.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Also wir sind jetzt hier komplett krassen Vorwürfe direkt. Nein, ich meine nur dieser Kommentar, also dass das passiert. Ich finde, dass diese Filme ganz oft zeigen, so, dass es so eine scheinbar Gesellschaft, das ist ja nicht mal eine gesellschaftliche Vorschrift, dass man irgendwie beim ersten Sex seine Jungfräulichkeit schon verloren haben soll oder sowas. Aber es ist eben etwas, was sie denken, was normal ist. Und das, finde ich, beschreibt diese Jugend eigentlich ganz gut. Die machen das dann aber einfach so. Und erst wenn man das sieht, denkt man sich, wie bescheuert ist das eigentlich? Wenn man das nur so aus der Sicht dieser Mädchen sieht, hat man so das Gefühl, okay, das müssen wir jetzt scheinbar machen. Und ich finde deswegen spiegelt es eigentlich so diesen Moment, wo dann dieser beiläufige Kommentar kommt oder wo dann der Masseur mit ihr hinter der Tür ist, was man ja auch nicht so richtig sieht. Also ich finde, dass das nicht alles halt total plakativ gezeigt ist, weil dann würde man sie vielleicht noch danach sehen, wie sie unter der Dusche sind und weinen oder sowas, sondern es ist so, es bleibt schon so ein bisschen nebensächlich und entfaltet für mich dadurch so eine Wucht, das will ich eigentlich nur sagen. Also ich finde gut, dass das nicht so krass gezeigt wird und ich finde jetzt diesen Kommentar nicht so invasiv auch, ja, von der Schwimmtrainerin.
Ja, ja, nein, ich wollte nur sozusagen, also bei mir ist das ein bisschen anders angekommen. Vielleicht liegt das halt auch an meiner Perspektive, die andere Dinge erlebt hat oder zum Glück nicht erlebt hat.
Hielst du den Film dann dadurch für misslungen?
Nein, es ist ein Detail. Nein,
es klang jetzt eher kritisch gegenüber dem Film, deshalb.
Nein, ich halte lediglich diesen einen Moment, diese eine Bemerkung der Schwimmtrainerin, das fand ich ein bisschen albern und ein bisschen übertrieben. Weil ich finde eben, wie Christian gerade gesagt hat, ganz viele andere Dinge eben sozusagen offensichtlich, was da jetzt schiefläuft, aber es wäre für mich einfach nicht notwendig gewesen. Aber ich finde jetzt
heißt,
diesen...
Man braucht, wenn man so Hauptschlachtfelder hat, nicht noch Nebenschauplätze irgendwie, neben so... Zonen.
Ja, dass da irgendwie dann die Schwimmtrainerin jetzt nicht die super Ally ist, wenn es um Selbstermächtigung geht für junge Mädels, das haben wir bis dahin irgendwie eh auch schon mitbekommen, wobei die ist bis dahin nicht wirklich wichtig, aber ja.
Also ich muss ja sagen, ich finde, das ist ja irgendwie immer so das Spannungsfeld, an dem meine Bewertung für einen Celine Sciamma-Film so ein bisschen fällt, nämlich so diese Frage, wo wird es plakativ insofern, dass man das Gefühl hat, Menschen verkörpern unmittelbar Probleme. Wann hat man das Gefühl, da ist nicht mehr etwas, das sich aus einer Welt heraus entwickelt, aus den Rahmenbedingungen, die man gesetzt hat, sondern wann hat man das Gefühl, man spürt zu stark vielleicht die Hände des Drehbuchs, der Regisseurin, wann wird so auf eine Weise zugespitzt, die einem vielleicht manipulativ oder einfach halt auch wenig interessant erscheint. Und das habe ich bei diesem Film weniger stark erlebt als zum Beispiel später bei Girlhood, der für mich viel mehr so plakative Momente hat. Natürlich sind so Sachen wie das jetzt sehr offenkundig oder auch so Sachen wie die Szene mit der Banane, wo man sich auch so ein bisschen denkt, also so um solche fallische Sachen jetzt halt derartige Problemstellungen zu diskutieren, das ist vielleicht nicht 100% überzeugend, aber ich finde, das Plakative kann ja auch manchmal ein Mittel sein, um Wut, um Frustration auszudrücken. Also man kann auch, finde ich, barsch sein, so wie man jemandem einfach direkt an den Kopf wirft, was einem an einer Situation oder einer Person stört. Und ich finde, das ist ein Film, in dem spüre ich sehr viel Wut. Das ist für mich etwas, das ich immer in Filmen eher reizvoll finde, dieses Gefühl eines Nicht-Einverstanden-Seins, zu sagen, wir haben hier diese Florian, die eine so wahnsinnig tragische Figur ist, gefangen zwischen widersprüchlichen Zwängen, nämlich gleichzeitig dem Zwang, erfahren zu sein, Teil zu sein, sexuelles Wesen zu sein und sich auszustellen, aber gleichzeitig auch irgendwie dafür herabgewürdigt zu werden und die damit eine Stellung von Isolation erfährt, die man vielleicht, also die sie vielleicht manchmal als eine herausgestellte, eine gute Stellung erlebt, aber die meistens dann eben in Schmerz in einen negativen Punkt umschlägt. Und ich finde interessant, Marie im Blick auf sie zu betrachten, sich an sie, die sie so idealisiert, die sie also wahrscheinlich liebt halt und die mit diesen Rollen aber auch gleichzeitig, diese Rollen gleichzeitig dabei anschaut, also die sich auch in Teilen in diese Rollen nur verlieben kann oder muss. Und ich finde spannend halt, wo diese Beziehung zur Obsession wird. Also diese Szene mit dem Apfelkerngehäuse und dem Müll finde ich irgendwie das Spektakulärste an diesem Film, weil ich da an, keine Ahnung, an zum Beispiel homosexuellen Filmemacher wie Joao Pedro Rodriguez denken musste mit Filmen wie O Fantasma oder so, wo wir auch ganz viel so komisch so zur Kenntnis nehmen, dass Sexualität im Entstehen auch was Übergriffiges oder was Chaotisches, was Schwieriges sein können, das Menschen innerlich zerreißt. Das ist ja auch das, was uns der Titel sagt, diese Geburt des Kraken, dieses Naissance de Pieuvre. Das ist ja, wie sie beschreibt, auch gleichzeitig mit der Entstehung der Liebe entsteht auch die Eifersucht. Und ich würde sagen, mit der Entstehung der Liebe oder des Begehrens entsteht bei ihr auch noch so viel mehr, eine ganze Welt von Zweifeln und Missgünsten und Zorn und Hass und Selbsthass. Und das finde ich eben spannend, wie dieses Entstehen so als Kataklysmus, als Katastrophe in diese Welt kommt. Ich finde es am uninteressantesten da, wo es dann in Situationen, in denen es eskaliert, und finde es immer am schönsten, wo einfach das als Lebenserfahrung, als ja, also phänomenologisch geschildert wird.
Hast du Beispiele, wo du es in diesem Film uninteressant findest, also wo das für dich dann nicht klappt?
Zum Beispiel die Sexszenen zwischen François und Anne, wo ich war so, wir verstehen, glaube ich, wie diese Beziehung funktioniert. Da würde ich dann zum Beispiel, was Magdalena gesagt hat, unterschreiben. Da brauchen wir vielleicht an vielen Stellen nicht mehr das Explizite oder so. Und aber schön finde ich es dann zum Beispiel, also diese Endmontage des Films finde ich ganz herausragend, wenn wir so einerseits das Gefangensein als ausgestelltes Objekt und die Suche nach der Subjektwerdung im Pool, also diese Gleichzeitigkeit von Räumen, die Zwang ausüben, die aber auch Freiheit irgendwie offenlegen können. Das ist ja, was später beim Gaze, bei Blicktheorien irgendwie viel uns beschäftigen wird, diese Frage, wie das gleichzeitig Objektifizierung halt irgendwie hervorbringt, aber wie das auch eben befreiend sein kann. Und ich finde, das ist in dieser Parallelmontage am Ende zwischen Anne und Marie, die irgendwie wieder zu ihrer alten Freundschaft finden, und Florian, die in dieser Performance halt gefangen bleibt.
Ich bedanke jedenfalls für den Hinweis auf den Titel, die Geburt der Tintenfische oder des Kraken. oder der Kraken, das, also der deutsche Verleihtitel Water Lily ist der Liebe auf der Spur, ist schlicht zum Schreien. Aber
sie hat das, glaube ich, in Anlehnung vor allen Dingen an Proust, der auch die Eifersucht als Tintenfisch beschreibt, gemacht. Aber ich glaube, sie hat daran sogar mitgewirkt, weil man ihr dann gesagt hat, ist das vielleicht als Titel nicht zu kompliziert? Und da hat sie sich dann schon in Cannes für Waterlilies mitentschieden. Aber ich finde auch Naissance de Pieuvre irgendwie sehr viel schöner und sehr viel sprechender. Ich glaube, die Wasserlilien, ja, okay, wir haben dieses aquatische Motiv und da ist ein Heranwachsen und das irgendwie vielleicht auch so eine so kunstgeschichtliche Konnotation mit Wasserlilien oder so, aber ich finde diesen Tintenfisch auch sehr viel passender, weil das für mich so ein Film ist, der von diesem Ergriffenwerden und von aber diesem Bedrängtwerden auch eben ganz stark erzählt halt.
Ja, und weil das Leben eines Tintenfischs halt auch was Geheimnisvolles und irgendwie glitschiges und dunkles ist, wie halt Sexualität immer entdeckt. Also das passt da auch. Ich habe eine Grundfrage. Ich weiß nicht, ob ihr mir die beantworten wollt, aber bei den Filmen von Céline Sciamma ist es mir ganz wichtig, meinen eigenen Standpunkt, also zumindest wenn ich jetzt als Magdalena Miedl und nicht eine nüchterne Rezension, wo versuche zu schreiben, ist es mir ganz wichtig, meinen eigenen Standpunkt und meine eigenen Lebenserfahrungen damit zu denken, weil ich das gar nicht trennen kann. Ich halte diese Objektivität sowieso, ich meine, das ist ja sowieso eine Behauptung, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber das ist bei ihren Filmen für mich, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, zu Tomboy, ganz besonders bedeutsam. Bei Water Lilies zum Beispiel, das ist die Figur der Florian, die für mich so schmerz, also einerseits die zwei, die Marie und die, na wie heißt sie, die Marie und die Anne, die beide nicht dem Schönheitsideal entsprechen und dann die Figur der Florian, die versucht, nicht so zu sein wie andere Mädchen. Dieses, du bist nicht so wie andere Mädchen, ist ein sogenanntes Kompliment, so ein toxischer Satz, den viele Mädchen im Laufe ihres Heranwachsens hören und im ersten Moment verwechseln mit einem Kompliment und in Wahrheit ist es führt dann zu sehr selbstzerstörerischen Verhaltensweisen oft oder verstärkt die. Und all diese Dinge, die ich selber erlebt habe und die will ich auch nicht ausklammern, wenn ich diese Filme anschaue. Und ich glaube, das ist eine ganz große Kraft, die ihr Kino hat, dass selbst wenn, Lukas, du hast vorhin gesprochen davon, dass sie immer wieder Situationen und Figuren vielleicht ein bisschen verallgemeinert, sie selber, du hast sie vorhin selber auch mit der mythologischen Dimension zitiert, dass das beides gelingt, oder dass das trotzdem gelingt. Also, dass dieses mich wiederfinden in ganz vielen Situationen, Momenten, das gelingt, obwohl bestimmt vieles stilisiert ist auch. Zum Beispiel, also, viele ihrer Filme sind ja auch eine, weiß nicht, ob Fish out of the water ist, glaube ich, ist das falsche Bild, aber ist ein, so wir finden uns jetzt in einer neuen Umgebung und haben jetzt die Chance, also wir jetzt mit der Hauptfigur, und hier gibt's, also in Fionfeu ist das die Insel, sozusagen ganz klar eine Inselsituation, aber es ist auch in Tomboy, kommt da dieses Kind in eine neue Umgebung und kann sich da neu erfinden. Also das sind immer wieder so Versuchsszenarien oder wie sagt man da, so ein bisschen
interpretiert. So ein Versuchsaufbau, das sind irgendwie so Experimente von Identität und Sein und Selbst, das
genau.
Stimmt auf jeden Fall.
Und,
ja.
Und das ist in Wahrheit auch in dem Animationsfilm, für den sie das Drehbuch geschrieben hat, Mavi... La Courgette, na wie heißt's?
Also mein Leben als Kind.
Ist es ja auch so, dass dieses achtjährige Kind nach dem Tod seiner Mutter plötzlich in eine völlig neue Umgebung kommt, wo es auf ganz andere Lebens- Umstände, die aber alle auch ganz arg sind, trifft und sich aber da selber neu ausprobieren und erfinden kann. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wohin ich mit diesem sehr langen Satz wollte.
Du hattest
wollte.
Ursprünglich gesagt, du hättest eine allgemeine Frage für uns.
Ja, die allgemeine, danke Lukas. Die allgemeine Frage ist, wie wichtig es euch ist, den Versuch eines objektiven Blicks zu unternehmen, wenn ihr über Filme sprecht.
Ich finde das eine spannende Frage, weil wir da natürlich auch schon viel drüber geredet haben, weil natürlich auch diese Frage in anderen Folgen bei uns, wir haben zum Beispiel so ein Mailback-Format, wo wir über Fragen von Zuschauern reden, oft irgendwie das Thema ist, wie funktioniert Kritik bei uns, wie wollen wir Filmen begegnen, und ich glaube, dass natürlich eine vollkommene Objektivität bei sowas wie Kunstbetrachtung nicht möglich ist. Ich denke, es ist oft sinnvoll, wenn in Filmkritik eine Sehnsucht nach einem objektiven Teil der eigenen Beschreibung bleibt, nämlich etwas, das dann so zwischen den Menschen vermittelt werden kann. Kritik ist ja auch oft der Versuch, nicht vielleicht zu erklären, aber jemand anderem nochmal die eigenen Augen zu leihen, den eigenen Blick greifbar zu machen und dadurch Perspektiven zu erweitern, um eben das, was man zu ihnen beitragen kann. Das ist nicht nur Erfahrung, sondern sicher auch halt eine Weltanschauung im weitesten Sinne. Und ich glaube halt, eine vollkommene Objektivität ist unmöglich, aber sie sollte in irgendeiner Form als eine Sehnsucht oder als Vermittlungsobjekt irgendwie bleiben. Ich verstehe immer, wenn Leute Filmen besonders nahe gehen, und diese Erfahrung ist für mich natürlich auch interessant zu hören, was ein Film mit jemandem einen macht, aber ich finde es immer gut, wenn Kritik mehr ist als, wenn Kritik sich nicht darauf reduziert zu sagen, das ist meine persönliche Erfahrung damit, sondern auch versucht zu überlegen, wie ist das in einem historischen, im filmwissenschaftlichen, im theoretischen und so weiter Kontext. Aber ich glaube, es gibt natürlich ohnehin nicht nur eine Art von Kritik, sondern viele verschiedene Zugänge, von denen auch viele für mich reizvoll sind. Also ich würde mich da gar nicht zu arg festlegen lassen wollen.
Für mich ist das Format Podcast ja die Ausnahme, und ich schreibe normalerweise, und das heißt, für mich ist der Podcast dann quasi jetzt bei euch zu Gast sein, ist die Möglichkeit, wo ich so ganz, ganz subjektiv erzähle und ganz subjektiv drüber spreche. Wahrscheinlich macht das jetzt den großen Unterschied aus. Aber ja, du hast gerade von den eigenen Augen gesprochen, die man dann dem Publikum, den Zuhörerinnen und Zuhörern leiht. Also sind halt dann auch deine Augen und deine Erfahrungen oder Nicht-Erfahrungen, die du hast.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich tatsächlich, wenn andere sich immer weiter, habe ich manchmal das Gefühl, darauf versteifen, was einen guten Film ausmacht und was da drin sein muss und was da nicht drin sein muss, dass ich mich davon eigentlich immer weiter entferne und hauptsächlich mich nur noch interessiert, finde ich das irgendwie interessant, was hier gemacht wurde in diesem Film. Das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Finde ich das ästhetisch interessant? Wie spielt die ästhetische Ebene vielleicht mit der inhaltlichen zusammen? Was werden da für Themen angesprochen? Kenne ich das aber auch subjektiv aus meinem eigenen Leben? Fühle ich mich da irgendwie wiedergefunden? Warum ist das eigentlich so? Und deswegen habe ich da, also mir wird's fernliegen, nur so Filmkritik zu machen, bei der ich sage, ich fand das spannend, ich fand das langweilig und sowas, aber mir wird auch fernliegen zu sagen, ja, das ist jetzt feministisch, deswegen ist es gut, oder das ist nicht feministisch, deswegen ist es schlecht oder sowas, was es ja auch manchmal gibt. Und was ich immer stärker merke, ist, dass ich überhaupt gar kein Interesse daran habe, Filme über so eine lange Zeit, die ich gut fand, noch weiter zu verteidigen. Also sozusagen, vor 5 Jahren habe ich den gesehen und fand den gut. Und es ist deswegen ja auch der beste Film, der vor 5 Jahren, also wenn ich manchmal sehe, wie lange Tenet immer noch jetzt hier durch Twitter gereicht wird, als der beste Film 2020, und man sich da wirklich so wirklich drauf versteift bis ins letzte Ende, ich dann immer denke, krass, diese Frage ist mir echt irgendwie egal irgendwann. Ich gucke dann lieber nochmal irgendwie da später drauf und vielleicht finde ich es dann ganz anders, vielleicht finde ich wieder einen anderen Zugang und so weiter. Was ich halt finde bei den Filmen von Celine Sciamma, ist, und darum ging es ja jetzt so ein bisschen, dass du auch sagtest, Magdalena, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, vielleicht als ich jetzt, und deswegen sehe ich da was ganz anderes drin. Ich finde aber, dass die trotzdem sehr zugänglich sind, auch wenn man eben nicht die Identität teilt mit den Personen, denen man hier folgt in diesem Film. Das könnte ja auch anders sein, es könnte ja noch viel spezifischer und sein oder viel mehr Vorwissen zum Beispiel erfordern, wie bestimmte Klickenstrukturen funktionieren, was für Probleme bestimmte Arten von Menschen haben, und das finde ich ist eigentlich so, dass sie die ganz stark uns mit reinnimmt in diese Welt und ja auch oft, das finde ich ganz interessant, das gerade nochmal angeschrieben, dieses hermetisch Abgeriegelte, ich meine, wir hatten es auch bei Sofia Coppola so ein bisschen im Special, ne, da war das ja auch immer so ein Begriff, der da ist. es fängt oft schon in diesem Raum an bei Siyama, ne? Also es ist nicht so, dass wir erstmal erleben, so war das vorher und jetzt kommt sie rein. Bei Waterlilies vielleicht schon, ja, sie kommt von außen in diese Schwimmgruppe rein, aber dann bei Tomboy beginnt quasi schon das Experiment vielleicht in Anführungsstrichen mit eigentlich dem Anfang des Films. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil uns dadurch dieser Raum, der eigentlich so ein Ausbruchsraum ja sein soll oder ein Raum sich zu entwerfen oder ein Übergang, uns so ein bisschen als die Normalität gezeigt wird und wir uns am Ende immer so fragen, warum kann es eigentlich nicht ewig so bleiben? Und das wird ja so ein bisschen bei Porträt einer Jungfrau und dann wieder aufgegriffen. Warum guckt man überhaupt zurück? Also dieser eine Moment, ne? Warum kann es eigentlich nicht so bleiben? Warum kann die Gesellschaft nicht eigentlich so sein, wie das jetzt hier kurz mal möglich war? Und das finde ich eigentlich ganz spannend so daran, aber ich kann viel trotzdem connecten, ne? Ich will mir nicht anmaßen, das jetzt zu verstehen, wie das ist, als jetzt zum Beispiel Frau in so einem Schwimmteam zu sein, aber ich war natürlich auch mal in Sportmannschaften, wo ich ein Außenseiter war und so weiter und deswegen habe ich das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen ja so ein humanistisches Kino macht, mit dem man auch connecten soll, auch als jemand, der vielleicht nicht genau weiß, wie das da abgelaufen ist. Also ich finde, die Filme sind sehr zugänglich, wenn wir jetzt, ja, was hatten wir für andere Regisseur in Nagisa Oshima zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt erstmal die ganze Kulturgeschichte Japans eigentlich nachlesen, bevor ich mir überhaupt trauen kann, was zu sagen. So, das ist hier halt nicht so, obwohl es ja so krass verortet ist in den Banlieues zum Beispiel.
Ja. Ich ertappe mich einfach die ganze Zeit an mein Teenager-Sein zu denken und habe das ist jetzt, ja.
Aber das ist ja die große Kunst, oder? Wahrscheinlich, weil das ist ja, weil das finde ich, ist es nicht was, also das, ich meine, heutzutage haben wir es öfter auch, dass es in Literatur, selbst in Sachbüchern halt auch viele gesellschaftlichen Probleme oft auch anhand der eigenen Jugend nochmal rekonstruiert werden, also für solche Mischformen haben. Aber ich gucke schon, also bei Waterlilies zum Beispiel, manche Szenen und denke mir, stimmt, so war das ja. Weil man ja immer, wenn man von außen nochmal drauf guckt und wenn man älter ist, ihr kennt doch bestimmt auch dieses Beispiel, ihr sitzt in der U-Bahn oder im Bus oder so und dann kommt so eine Gruppe an Heranwachsenden, so Jugendlichen irgendwie da rein. Und ihr habt sofort diesen Röntgenblick. Ihr seht sofort, okay, der ist der Anführer, der wäre gern der Anführer, ist so ein bisschen halt die rechte Hand, so der ist eigentlich viel schlauer als die anderen, wird aber gemobbt und hat noch nicht seine Leute eigentlich gefunden, zu denen der eigentlich hin müsste, deswegen muss er mit diesen Jocks rumhängen und man guckt da so ein bisschen so belächelnd drauf. Und wenn man aber da drin ist in der Situation selber, ist das ja alles bitterer Ernst. Und ich finde diese Idee, das ist jetzt eigentlich bitterer Ernst und man kann da nicht von außen so drauf schauen, das kommt eigentlich immer gut rüber, kommen wir gleich zum Beispiel im Ende von Tomboy, finde ich so. Also da kommt richtig drüber, wie invasiv das ist, da mit so einer Erwachsenensicht irgendwie drauf zu schauen und so zu denken, ja, das sind ja nur Kinderthemen. Ich finde, sie holt einen da halt richtig stark rein, dadurch, dass sie uns lange in diesen Konstruktionen auch lässt und mit diesen Figuren, in diesen Blicken und so weiter.
Ich finde
Sollen halt vielleicht mal, ja.
Tatsächlich irgendwie diese Frage, die vorhin im Raum stand, so diese Frage, wie weit sind diese Filme auch angepasst auf eine spezifische Erfahrung? Also wie Christian schon sagt, ich erlebe sie als ungemein universalistisch. Das heißt nicht, dass sie nicht spezifische Erfahrungen schildern, aber ich glaube, sie lassen sehr viel Raum, wie ich ja auch irgendwie in dieser Einführung irgendwie an einer Stelle sie zitiert habe, so für unsere individuellen Erfahrungen. Also ich glaube, das sind Filme, die wahnsinnig viel Projektionsfläche zwischen den Dingen schaffen. Also ich finde, das ist ja auch schon in den Bildkompositionen angelegt, die ja ganz oft mit sehr viel so Negative Space arbeiten, mit sehr viel Leinwand jetzt im weitesten Sinne, wenn wir vielleicht auf Porträt einer jungen Frau in Flammen kommen. Da ist wahnsinnig viel Raum oft um die Figuren irgendwie, wenn sie nicht so fragmentiert werden, wenn wir nicht so ganz in der Blickwelt einer Figur sind, dann ist in der Regel oft so eine Leere da drum. Diese Zimmer sind wahnsinnig knapp möbliert. Also ich finde, gerade in Porträt einer jungen Frau in Flammen oder so fällt einem das nochmal auf, wie kahl das alles ist. Und ich habe oft das Gefühl, das ist schon so metaphorisch. Diese Filme sind oft visuell wie so Leinwände, die einen quasi dazu einladen, auf die freie Fläche zu malen. Also das ist irgendwie meine Erfahrung mit denen. Als würden die Filme wirklich sagen, so hier ist Raum und dieser Raum ist nicht für die filmische Erzählung oder für meine Figur oder für einfach nur einen emotionalen Raum gebraucht, sondern tatsächlich für deine eigene Erfahrung. Mal dir da deinen Jugendfreund oder da deine persönliche, so das, was deine Erfahrung spezifisch gemacht hat, rein. Und das, wie gesagt, das ist die große Kraft dieser Filme und an manchen Stellen halt vielleicht so ein bisschen der Nachteil, wenn man sich fragt, so driftet man ab vielleicht im Bereich dieser Archetypen auch irgendwo ein Klischee ist. Also wie gesagt, bei Bontefille ging mir das so ein bisschen so. Aber wie gesagt, auch immer nur punktuell.
Lukas, du hast am Anfang, ich glaube, du warst es am Anfang, gesagt, dass du das Porträt als Schlüsselfilm empfindest oder was das
du persönlich sagst. Christian.
Christian, kannst du mir, kannst du was dazu sagen? Das habe ich nämlich, ja, den Gedanken hatte ich noch nicht und den würde ich gern von dir erklärt bekommen.
Ja, vielleicht machen wir es vielleicht nochmal stärker, wenn wir da sind. Vielleicht gehen wir doch so ein bisschen chronologisch durch. Aber was ich das Gefühl habe, ist das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Also man hat ja manchmal das Gefühl, dass Filmemacher und Filmemacherinnen auf einmal so den Film machen, der irgendwie krasser ausgestattet ist, in den mehr Geld reingeflossen ist, wo auf einmal das Drehbuch ein bisschen anders ist und sowas. Und das hatte ich, also wenn wir jetzt bei Wong Kar-wai zum Beispiel In The Mood for Love zum Beispiel nehmen, wo auf einmal so ein Sprung gemacht wird. Und ich finde, das hat man öfter mal so, dass es auf einmal so eine Ecke größer ist. Und ich hatte nach diesem sehr nahen, lebensweltlichen bei Porträt einer jungen Frau in Flammen irgendwie so das Gefühl, also wenn man sich bei vielleicht Tomboy oder auch bei Girlhood oder sowas vielleicht gar nicht so genau dran erinnert, was reden die eigentlich miteinander, wenn sie da in dem McDonald's sitzen oder sowas, oder was wird da eigentlich tatsächlich gesprochen, weil es so lebensweltlich authentisch wirken soll, dann hatte ich das Gefühl, dass bei Porträt einer jungen Frau in Flammen ganz viel Arbeit geflossen ist in diese, dass es tatsächlich so ein bisschen literarisch vielleicht ist, was da gesagt wird, dass in ganz kurzen Sätzen große Bilder aufgemacht werden. Sie fängt dann an, eben nicht nur quasi zu sagen, okay, es gibt halt diese zwei Frauen, die auf dieser Insel sind, sondern die sind auch verhaftet in der Kunstgeschichte zum Beispiel. Darüber muss geredet werden, darüber muss diskutiert werden. Es werden Sachen, zum Beispiel der Orpheus-Mythos wird da doppelt vorgelesen sogar, ja, und dann am Ende nochmal gezeichnet. Also man hat, ich habe so das Gefühl, diese Idee, die wir bei Celine Sciamma in den vorigen Filmen haben, in diesen kleinen Momenten kann immer wie so ein Sommerferienausbruch stattfinden. Wie wir fühlen das jetzt mal mit, dass bei Porträt einer jungen Frau in Flammen darüber gesprochen wird. Also diese Frage, so was bedeutet dieser Moment? Soll man, was ist der Wert von diesem ausbrechenden Moment? Ist es gut, den zu haben, um damit was über sich gelernt zu haben? Oder ist der eher schädlich, weil man dadurch wieder verlieren kann? Ich habe das Gefühl, dass sie mit dem Film so ein bisschen in Dialog mit ihrem eigenen Werk tritt und so verschiedene Ansätze irgendwie dazu bringt und formuliert und auch also viel mehr Input ja gibt. Uns, habe ich das Gefühl, wenn wir den Film sehen, einfach auf so einer sprachlichen Ebene zum Beispiel und dann ja das so ein bisschen reflektiert, genau. Das hatte ich das Gefühl.
Okay, sorry, dass ich da jetzt dann das Konzept, das chronologische durcheinander bringe.
Aber das haben wir schon mal, bei Michael Bay sind wir nur hin und her gesprungen, weil man es überhaupt nicht ordnen konnte, ja. Aber wollen wir mal Tomboy kurz einführen?
Vielleicht ganz kurz, sie macht als nächstes dann diesen Pauline, so einen 7-minütigen Kurzfilm von so einer Reihe gegen Homophobie, in dem Adèle Haenel eben auch nochmal mitspielt. Und ja, den finde ich interessant, weil in zwei dieser Kurzfilme, die sie in ihrer Karriere macht, bekommt dieses Aktivistische, das bei ihr immer mitschwingt, so eine Konkretisierung im filmischen Werk. Sonst sind das natürlich immer Themen und so, aber sonst haben diese Filme so selten so einen für mich klaren Appellcharakter. Und das ist halt eben vor allen Dingen bei diesem Pauline, der uns eben erzählt, okay, es geht darum, also es geht um so eine Schilderung von einer Erfahrung von einem Mädchen, irgendwie, das halt diskriminiert worden ist, und da war dann jemand, der eingegriffen hat und Leute, die ihr geholfen haben. Und da ist dann ein klarerer Appellcharakter. Und das ist genauso bei 2014 hat sie die 18 vom Boulevard de Strasbourg über 18 Einwanderer ohne Dokumente mitgedreht. Da war sie Teil von so einem Kollektiv und da ging es dann auch um eine konkrete Petition. Und ich finde das wichtig festzuhalten, dass ein Teil ihres filmischen Werks eben auch konkret aktivistisch ist, insofern, dass es einen Appellcharakter hat und nicht nur einen, sagen wir mal, Manifestcharakter, also dass da eine konkrete Anweisung drin mitkommt. Aber dann können wir jetzt auch gern zu Tomboy kommen.
Darf ich da noch kurz einhaken? Ich habe leider ihre Kurzfilme nicht gesehen, aber prinzipiell ihren Aktivismus, der ist ja sowieso sehr an der Oberfläche und überhaupt nicht Der läuft nicht nur mit, sondern sie ist ja auch eine der Initiatoren der 50-50 Initiative der französischen Filmwirtschaft gewesen oder der französischen Filmbranche gewesen, die ja jetzt auch schon relativ aktiv ist und wo es schon viele Filme gibt, die im Zuge dessen produziert worden sind. Das nur noch nebenbei.
Nee, klar, ich finde, man hat sie ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit, gerade durch Äußerungen, die halt solche Themen angehen. Also wir erinnern uns wahrscheinlich alle an ihre Reaktion auf den die Preisverleihung an Roman Polanski zum Beispiel oder so. Das war ja, das sind auch so Sachen, wo sie halt
zusammen mit NL auch, ja.
Genau, wo sie halt einfach auch Teil von dem öffentlichen Diskurs nochmal sehr direkt ist.
Also wo sie aufgestanden sind und gegangen sind, wie er den César bekommen hat.
Ich weiß, es ist nicht leicht, immer wieder umzuziehen. Hm? Du wirst sehen, es wird alles gut.
Law, komm aus der Wanne.
Seid vorsichtig, Mädels.
Bist du neu hier? Ich bin Lisa. Ich wohne hier.
Michael. Mein Name ist Michael.
Super gemacht!
Du musst dein Kaugummi Michael geben und er muss ihn weiterkauen. Na los, mach schon!
Du bist nicht wie die anderen.
2011 kommt Tomboy. Magdalena hat schon gesagt, dass das für dich so ein auch ganz wichtiger Film war. Von
2011 hier. War das, Wahnsinn, 10 Jahre her.
Abgefahren, oder? Ich finde nämlich auch, dass irgendwie diese Filme schon so eine Art zeitlose Qualität so ein bisschen haben. Also natürlich merkt man es immer total an den Klamotten, die die Kids tragen, gerade bei Girlhood zum Beispiel, auch an der Musik, die eingesetzt ist. Aber gut, da haben wir auch sogar Smartphones und so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hätte man mir jetzt auch sagen können, der Film ist ist älter oder neuer. Und da geht es um Law oder Michael. Er quasi zeigt sich so, also die Eltern ziehen um in so eine neue Gegend. Und deswegen ist es für Kinder ja auch immer so, dass man dann irgendwie neue Freundschaften knüpfen muss. Und er zeigt sich denen eben als Junge, also kurz geschorene Haare, irgendwie so ein bisschen weite Hosen an diesen Kids aus der Nachbarschaft. Er verliebt sich da dann auch so in ein Mädchen, das ihn irgendwie auch so ganz gut findet. Und ja, verbringt da immer so Zeit mit denen jeden Tag. Und die sehen ihn eben als Jungen. Und zu Hause erfahren wir dann aber, erst lebt sie dann als Law und verheimlicht das eigentlich ihrer Familie, was da passiert. Und wir merken natürlich ja in so ganz kleinen Momenten dann, wenn dann jemand mal klingelt, dann muss da irgendwie so ein bisschen gelogen werden. Und es sind auch ganz so, ja, lebensweltliche Fragen, die sich da stellen. Also wenn wir dann zum Beispiel, wenn ich dann mein T-Shirt ausziehe beim Fußballspielen, wie sieht das denn aus, wenn wir schwimmen gehen? Erkennt man dann vielleicht, dass ich keinen Penis habe? Deswegen wird dann einer aus so Play-Doh-Knete gemacht. Wir haben die Frage, die Jungs beim Fußball pinkeln alle im Stehen. Das geht natürlich dann für sie nicht und so weiter. Also so fast so handwerkliche Fragen werden dann im Film verhandelt, macht sie dann mit. Und dann sehen wir aber immer weiter, beziehungsweise er, ja, wie sich das zuzieht, wie dann die Schwester was davon mitbekommt, aber auch noch so ruhig gestellt werden kann, weil sie dann eben auch mit in diese Gruppe kommt. Und irgendwann, ja, muss das dann auffliegen und dann ist eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich fand diesen, also wenn wir gesagt haben, so wie doll dringt eigentlich die Außenwelt, wie doll dringen Erwachsene dann wirklich in dieses Leben ein, in diese Freiheitsräume, ich fand das devastating, als sie dann Milk, als die Mutter dann mit dem Kind da zu den verschiedenen Leuten geht, also einmal zu dem Jungen, der da verprügelt wurde und dann zu dem Mädchen, das sich verliebt wurde und das dann so quasi jetzt mal gebeichtet werden muss, in Anführungsstrichen, denn bald geht ja das Schuljahr los und dann ist diese Zeit eben vorbei. Ich fand das richtig, richtig heftig und gleichzeitig kann ich irgendwie verstehen, wie man das aus so einer Elternsicht, wenn man nicht sensibilisiert ist, vielleicht denkt, okay, das war jetzt mal irgendwie so ein Experiment, das war halt jetzt so und jetzt geht's halt weiter im normalen Leben, in Anführungsstrichen, aber gerade mit dem Wissen eigentlich, was wir heute haben über Transmenschen und Identitäten, ist das halt richtig heavy, finde ich, was da passiert. Und ich fand interessant, dass dann am Ende aber gesagt wird, ich bin Law und dann gelächelt wird in diesem Film, wo andere Siyama-Filme ja eher mit einer Ablehnung des Status Quo auch aufhören. Und ich hier mich so gefragt habe, wie man das liest, also dieses Ende des Films. Soll das so eine Offenheit suggerieren? Also vielleicht auch suggerieren, man kann es tatsächlich nur als eine Art Cross-Dressing-Experiment lesen? Oder soll das so ein sich geschlagen sein geben als Transperson, die dann quasi jetzt noch erstmal jahrelang wieder zurück muss in die alte Identität? Das fand ich irgendwie spannend, wie sie den Film auflöst, ja. Wie siehst du den, Lukas?
Na, ich muss zu diesem Ende erstmal sagen, dass es das gleiche Ende wie das von Robocop ist. Man stellt da fest, man sagt seinen eigenen Namen und man verschmilzt mit einer alten Identität, der man eigentlich entkommen zu geglaubt sein scheint. Nein, ich finde das einen ganz spannenden Film. Ich finde auch vieles, was du beschreibst, absolut richtig. Ich finde, der zeigt die große Stärke von Insiama, eben diesen Minimalismus mit ganz einfachen Mitteln, sehr komplexe Zusammenhänge dann tatsächlich zu erschaffen. Man kann ja zuerst auf dieser oberflächlichen Ebene sagen, okay, ja, da wird Männlichkeit reproduziert und gelernt. Man sieht, wie sie von außen beobachtet und wie sie dann die Manöver wegmacht und nachmacht und wie sie dann die Lücken, die ihre Existenz ihr dafür noch, also ihr Körper dafür noch auftut, dann eben kompensiert und so. Das wäre sicher für jeden, der das irgendwie mit so Freudscher, so psychoanalytisch betrachten wollte, super spannend. Ich finde aber dann spannend die Momente, wo das halt sich so überschlägt. Also zum Beispiel dieser Moment von zweifacher Verwandlung, wo sie dann in der Rolle des Jungen geschminkt wird und dir das dann positiv zurückgespiegelt wird von ihrer Mutter und wie wir so diese gegenläufigen, diese paradoxen Entwicklungen, die in jeder Erschaffung von eigener Identität auftreten, ja, halt uns so nochmal gezeigt werden. Das finde ich sind so spannende Momente irgendwie, auch so einfach im Kleinen. Ich finde auch wahnsinnig niedlich diese Beziehung zu seiner Schwester, zur Schwester von Laurie Schrägstrich Michael, wenn da zuerst so fast so ein Suspense-Moment am Tisch draus gemacht wird, so wird sie es jetzt sagen oder wird sie nicht, und dann löst sich das auf in, ja, es gibt da diesen einen ganz tollen, mit dem ich gespielt habe, Michael, und irgendwie da so ein Akzeptieren, so ein spielerisches, beiläufiges Akzeptieren dieser Identität drin mitspielt, und das fand ich sehr reizvoll gemacht. Ich glaube, Probleme habe ich bei diesem Film am ersten mit zwei Sachen, und das sind aber auch jetzt keine gravierenden Probleme. Ich finde diesen Kontrast, den sie aufmacht zwischen Naturbildern, zwischen Wald, der so ein Freiraum ist, und dem Häuslichen, dem Betonierten, das dann halt irgendwie einsperrend ist, so ein bisschen schwierig, weil wir diesen Diskurs ja gerade bei vielem oft haben und so ein merkwürdiges, eigentlich auch schädliches Argument oft die Natürlichkeit ist. Dann werden so absurde Sätze gesagt wie, was weiß ich, Homosexualität, Transsexualität ist nicht natürlich. Und da gibt es ja natürlich dann oft zwei Möglichkeiten, drauf zu reagieren, nämlich einerseits, indem man halt sagt so, hä, das ist doch völlig unerheblich, das ist nicht die Frage, oder man zerrt dann halt wieder irgendwie, was weiß ich, die Pinguine, die ja auch Homosexualität, die Präsenz in der Natur hervor und so. Und ich habe dann das Gefühl, sich so auf dieser Diskursebene sich einzulassen, erscheint mir eigentlich oft die falsche. Und deshalb war ich bei dieser Trennung in Natur und Zivilisation so ein bisschen irritiert. Das habe ich irgendwie nicht, hat mich nicht so ganz überzeugt. Also diese, das ist fast so nicht Kitsch, aber mir scheinen diese Naturbilder mit diesem Weichzeichner und Licht bricht durch die Walddecken und so, das ist alles für mich eine Form von Sentimentalität, die mich nicht so anspricht. Und das hat mich einfach so ein bisschen genervt. Und ich glaube, das Ende in seiner Drastik, das irgendwie, das ist okay, man darf gerne auch diesen Schock erzählen, aber das ist dann vielleicht so eine Stufe drüber, dass ich irgendwie so ein bisschen war so, ah, müssen sie ihm jetzt da oder ihr da jetzt noch irgendwie halt in den Schritt greifen und so. Ich verstehe, warum man das macht. Ich verstehe, dass man das als Schockmoment oder als Rückkehr von äußeren Zwängen vielleicht gebrauchen kann, aber ich finde Sinisiyama immer am spannendsten, wenn die Filme schweben und nicht sich konkretisieren.
Ja. Also ich muss ja gestehen, bei mir ist der Film jetzt wirklich, also ich habe ihn zweimal damals gesehen, aber es ist jetzt lang her, dass ich ihn gesehen habe. Es ist jetzt, danke Oscars, sich nicht mehr ausgegangen, ihn noch einmal zu sichten. Was du jetzt gerade angesprochen hast, Lukas, was diese Wald- und Betonwelt oder dieses Zuhause betrifft, ich nehme an, also der Wald halt, das ist halt wieder die Abwesenheit von Erwachsenen. Aber was du sagst mit dem Schwebenden und dem, das ist, in Wirklichkeit ist das eh auch eine ähnliche Kritik, die ich gegenüber Waterlilies habe. Also das ist da, wo es nicht bis zuletzt ausbuchstabiert ist, was jetzt eigentlich da an Konflikten da ist. Da finde ich es auch spannender, da finde ich es viel spannender. jetzt nicht, dass man das dann auch einmal auserzählen darf, was dann eigentlich für Konsequenzen für so ein Kind sind, was, also emotionale Konsequenzen für so ein Kind sind, für das vielleicht das jetzt eine Phase war oder vielleicht eben nicht nur eine Phase war. Also man kann das schon auserzählen, aber ich fand das vorher finde ich auch viel interessanter.
Und zu Christians Frage nach dem Ende, ich würde es vielleicht am ehesten so jetzt, wenn ich so überlege, es ist so eine sanftere Version des Schicksals von Florian aus dem Film davor, denn sie wird ja irgendwie wieder hier zurückgebracht in ihre Rolle als Lore und sie akzeptiert das dann jetzt auch. Aber mein Gedanke war dann, aber das bleibt doch irgendwo. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein vorübergehendes Zurückkehren in eine Rolle und irgendwie das Verschieben auf einen anderen Punkt ihres Lebens. Also ich glaube nicht, dass das eine Phase ist, dass das jetzt verschwindet oder so, so aus dem, was mir der Film schildert, sondern mein Gefühl ist, das wird jetzt für einen Moment verdrängt und sie muss jetzt, dass sie jetzt eine tragische Position annimmt und jetzt leben muss mit diesem Zustand, in dem sie jetzt gerade ist, in dem der äußere Zwang sie dem dominiert. Das Positive vielleicht, dass sie trotzdem von den Menschen irgendwie um sie rum anerkannt wird, dass da eine Freundschaftlichkeit dann doch wieder entsteht, dass die trotz dieser Irritation, die da zuvor war, jetzt keine Ablehnung ist oder so, sondern dass das Experiment verziehen wird. Also das bleibt tragisch, aber es gibt ihr wenigstens einen Raum, in dem sie weiter existieren kann, halt, statt halt jetzt ewige Außenseiterin zu sein.
Ich finde das nämlich auch ganz gut. Ich sehe das so, also das ist gerade so ein bisschen angesprochen. Man kann es auch als Witz lesen, ne? Also, dass sie sagt, also, weil das ist ja witzig, dass eine Person, die sie schon kennt, sie fragt, wie heißt du? Ne? Also, wie bei so einem ersten Treffen, so was ist eigentlich der Name? Und dann sagt sie ja Lore und lächelt dann. Und natürlich kann man es so lesen, dass man sagt, gut, sie findet sich jetzt damit ab, wieder Lore zu sein. Man kann aber auch sagen, so, die andere ist jetzt in on the joke. Also, die weiß jetzt, okay, eigentlich stimmt es nicht, aber ich sag dir das jetzt, dass ich so heiße. Ja. Und wir können jetzt quasi befreundet sein, aber eigentlich weißt du, wer ich bin. Und vielleicht denkt sich sogar die andere Person soweit, vielleicht ja, und die Liebe ist vielleicht trotzdem noch da, wenn man das als Liebe jetzt bezeichnen kann zwischen den Kindern. Und das macht man jetzt erstmal so weiter. Also so ein bisschen so ein ironischer Umgang damit, dass man jetzt halt in dieser Identität vielleicht noch festhängt, sehe ich da auch so ein bisschen drin. Und halt die Frage nach Solidarität, ich finde, das ist eine große Frage bei Siyama, die vor allem bei der jungen Frau in Flammen nochmal aufkommt, so wer erkennt eigentlich so den Struggle, den man hat und wer kommt dann nochmal zurück, worüber wird da gesprochen und dass sie dann sich halt nicht abwendet von ihr beziehungsweise ihm, sondern halt da zurückkommt und sowas zeigt ja auch so ein bisschen, ah, hier ist ein Verständnis möglich, ne, also man hat in diesem Sommerferien-Freiraum auch gesehen, so ein bisschen, was der andere ist, so wie wir das halt auch gesehen haben, während wir den Film geschaut haben, so, ne? Das ist nicht so ein, nicht, das sind nicht so nur Problemfilme, sondern wir haben halt das beim Leben so irgendwie, waren so dabei, ja.
Also vielleicht ist einfach die Lore die Rolle, die gespielt wird am Ende und die Rolle, auf die man sich halt dann einigt, weil das halt jetzt dann einfacher ist, um den Alltag zu bewältigen, aber in Wahrheit ist es anders. Also vielleicht kann man dieses Ende so lesen, wie du jetzt eh gerade angedeutet hast.
Das finde ich echt tatsächlich auch das reizvollere Ende. Also mein, ich weiß nicht, was das über mich sagt, dass mein erster Impuls war zu sagen, oh, was für ein tragischer Zustand, eine Rückkehr in irgendwie die Performance von dem, was man nie sein wollte und so. Aber wenn ihr das jetzt so als was Spielerisches beschreibt, in dem halt die Welt die Vorzeichen verändert, indem man augenzwinkert so tut, als wäre nichts passiert, aber man weiß, alles ist anders, die Welt ist eine neue, dann finde ich das irgendwie noch mal ein sehr viel hoffnungsvolleres, schöneres Ende. Also jetzt, wo ihr das sagt, ich glaube, ich möchte das lieber als Ende haben. Ich glaube, das ist richtig jetzt, sage ich mal.
Also wir haben Michael jetzt für dich gerettet.
Vielen Dank für euch, das war nett. Ich glaube auch, Michael wird euch das danken.
Ja, sie nimmt das so ernst, ne? Diese Träume der Kindheit, also wo man von außen so raufschaut, also ja, okay, keine Ahnung. Also man kennt das doch auch selber, oder? Dass man manchmal, zum Beispiel, ich moderiere jetzt viel und ich habe in der Grundschule schon die Mini-Playback-Show irgendwie moderiert. So, da haben wir so eine Mini-Playback-Show gemacht, irgendwie mit so ganz anderen Kindern und sowas. Und natürlich konstruiert man sich seine Identität ja auch immer so ein bisschen selber aus der Vergangenheit und andere Sachen, die man früher vielleicht auch gemacht hat. Fußballspielen macht man jetzt nicht mehr und würde jetzt sagen, wenn man Profifußballer wäre, ah, das war da schon angelegt. Aber manchmal sagen ja dann auch Eltern, ja, stimmt, das war eigentlich immer schon dein Interesse und das war eigentlich schon da. Und ich finde, sie hat so eine, für diese kindlichen Träume und das Ausleben auch dessen, einen Respekt, aber auch eine Bewunderung irgendwie übrig, Celine Siyama, und tut die nicht so ab. Und das ist, finde ich, in diesem Film auch irgendwie so drin, ne?
Ja, es ist ein großzügiger Film. Ich glaube, das ist ganz wichtig für seine Kraft, dass er das alles ernst nimmt, dass er nichts davon herunterwertet und dass er immer bereit ist zu sagen, ich glaube den Figuren und ich verforme sie in dieser Hinsicht nicht für meine Geschichte. Also ich glaube, dass irgendwie so diese Uneigentlichkeit, die da mit euch reinkommt in dieser Beschreibung der Existenz, das ist überhaupt nichts, was sie irgendwie negativ werten würde, was man vielleicht in vielen Filmen so hätte, wo das dann vielleicht auch fast eine Bestrafung sein könnte. Bei Water Ladies empfinde ich es immer noch so ein bisschen so, hier bin ich dann weniger sicher. Aber es ist auf jeden Fall immer so ein, ja, also das ist natürlich auch irgendwie naheliegend, aber so ein ganz starkes Mitgefühl, eine Empathie für diese Figuren und ein Ernstnehmen in diesem Kampf halt mit sich selbst.
Ich mag den Begriff der Großzügigkeit sehr, sehr gern und ich weiß, ihr habt das chronologische Konzept, aber ich muss jetzt trotzdem ganz kurz, ganz leise Petite Maman sagen und bin schon wieder leise.
Dis-le, je fais ce que je veux. Vic. Vic, ton victoire.
Wir machen einfach mal weiter. 2014 kommt der nächste Film von Celine Sciamma. Drei Titel habe ich euch anzubieten. Mädchenbande, Bon de Ville oder auch Girlhood. Es geht um Mariem. Die ist 16, mit ihren beiden Schwestern und ihrem älteren Bruder wohnt die in so einem, ja, in so einem Banlieue, in einem so einer typischen Hochhaussiedlung in einer Wohnung. Der Vater ist eigentlich komplett abwesend. Die Mutter fast auch, also die arbeitet da. Zwar schon, aber wir sehen sie eigentlich nur sehr, sehr selten. Und eigentlich will Mariem weiter auf die nächste Schule, weiterbildende Schule. Aber es geht halt nicht. Ihre Leistungen sind zu schlecht. Sie hat sich scheinbar nicht genug angestrengt und kommt dann in so eine, ja, Mädchenklicke rein. Erstmal irgendwie nicer Style, finde ich, so 2014 mit diesen so Jeans und diesen Lederjacken. Und ja, das ist so eine Draufgängerklicke. Die fragen sie, willst du mit nach Paris kommen? Sie hat erst keine Lust, aber nähert sich denen dann immer mehr an und weiß aber nicht so ganz, wo sie eigentlich dann weiter hin soll. Also welche Möglichkeiten bieten sich für sie eigentlich? Sie kann natürlich irgendwie so ein bisschen aufsteigen in der Clique, wird ja dann in dieser Szene, wo Diamonds von Rihanna performt wird, sehen wir so richtig diesen Prozess, also das Mitglied werdend in dieser Gruppe. Aber irgendwann ist halt die Frage, was ist jetzt eigentlich der Ausweg? Zockt man anderen das Schulgeld, verkauft man Drogen, kann sich vielleicht eine Liebesbeziehung und sogar eine Ehe daraus entgeben, also genau, was ergeben, was, wo kann man hin, was kann man machen? Und mit dieser Frage, genau, schlägt sich Celine Sciamma in diesem Film so ein bisschen rum, Lukas, ich glaube, du bist nicht so begeistert von dem, oder?
Ich finde erstmal interessant, dass diese Gender-Themen, die vorher in den beiden Filmen so besonders im Vordergrund standen, würde ich jetzt mal sagen, hier so ein bisschen dezenter funktionieren, dass die so ein bisschen über die Zeit entstehen, dass uns diese Girl-Gang, der sie sich anschließt, irgendwie so natürlich auch wieder als so ein Emanzipationsraum gezeigt wird, auch einer, an dem man vieles tut, was klassischerweise männlich konnotiert wird, dass erst über die Zeit irgendwie so dieses Tomboy-artige wieder zurückkehrt, wenn sie später dann in einer Beziehung ist, wenn sie irgendwie versucht, Männlichkeit und einfach Stärke, die halt einem diese prekäre Situation irgendwie einem abbringt, nochmal nach außen zu tragen. Ich finde es gut, dass Celine Sciamma so aus diesem Mittelklasse-Existenzleben so ein bisschen rauskommt und das so ein bisschen erweitert. Es wurde ja viel um diesen Film diskutiert gefühlt, ob das dadurch vielleicht in Klischees abdriftet, ob dieses Banlieue vielleicht auch so eine Summe von Projektionen ist. Ich finde, Ich meine, da in der Hinsicht wiederhole ich mich. Ich finde auch diesen Film wieder am spannendsten, wo sie einfach in dieser Gruppe ist, wo die ihre Konflikte untereinander austragen, und langweile mich am meisten, wo dann zum Beispiel ihr Bruder als so Patriarch, als Vaterersatzfigur dazukommt, weil ich den sehr uninteressant konstruiert finde, weil ich das Gefühl habe, der im Endeffekt so das Prinzip des Bösen und der Gewalt in dieser Welt nochmal auf eine Weise verkörpert, die ich nicht so reizvoll finde. Da ist es eigentlich spannender, wenn wir sehen, wie diese Gangs untereinander funktionieren, wie sie sich so Raum erobern, wie sie auch durch diese Welt des Kommerzes, durch das Einkaufszentrum gehen und da in ihrer Gemeinsamkeit, aus ihrer Identität heraus so eine Macht entwickeln, weil sie ja irgendwie qua ihrer Hautfarbe auf manche bedrohlich wirken und damit so spielen. Und ich finde, da ist es spannend, diesen Rihanna-Verweis. Also ich meine, da sind wir beim R&B, da sind wir bei Rap, die ja beide einen ganz starken Element haben von bestehende Klischees, zum Beispiel über Afroamerikaner, zu nehmen und damit zu spielen und zu sagen, so, jetzt überhöhen wir diese Bedrohlichkeit, die ihr uns zuschreibt, und machen daraus eine eigene Form zu erzählen. Also wenn wir an so Songs wie, was weiß ich, bei Kanye West, Black Slave oder sowas denken und da so eine ganz starke, so die Gewalt, die zugeschrieben wird, klassisch als rassistisches Vorteil, so als Performance wiedergegeben wird. Und das sehe ich auch so ein bisschen in dieser Gangkultur. Da finde ich auch spannend, wie stark sie so an den USA orientiert sind. Nicht so mit so einem Moment wie mit Rihanna, wo man halt mit dem Versprechen der internationalisierten, globalisierten Popkultur in Verbindung tritt, was irgendwie schon so ein bisschen vielleicht so den Bezug später zur Kunstgeschichte bei sowas wie Porträt einer jungen Frau in Flammen nimmt oder so, sondern auch wenn sie dann zum Beispiel in Amerika so Dress irgendwie getragen ist. Und ich finde, das ist auch so eine Momentaufnahme, weil man ja tatsächlich irgendwie so da an diesem Übergang ist, wo so amerikanischer Rap und R&B gerade in Frankreich stärker verdrängt wird durch das, was halt die eigene Popkultur dann wieder hervorbringt, die dann ja auch super prägend für ganz Europa wird mit irgendwie dem Trap-Sound, der sich dann entwickelt und so. Und ich finde, das ist irgendwie auch, dass da irgendwie so ein Übergang gerade ist, den wir vielleicht noch nicht sehen können, aber den wir halt einfach dann später darauf projizieren können. Ich finde, da ist super viel Spannendes drin. Ich finde, wenn ich was kritisieren müsste, ist A, dass sie dann Figuren hat, die zu stark nur dramaturgische Objekte sind, wie dieser Bruder, und B, dass so dieses letzte Drittel, ja, auch, dass sie sich da vielleicht dramaturgisch so ein bisschen nicht überhebt, aber dass es da zu viel wird, dass es da ausfasert, dass da zu viele Plot-Elemente mit dem Drogenverkauf, mit der Beziehung und so aufkommen. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, ich mag es wo sie minimalistisch bleibt und wo sie stärker in die Welt als Ganzes drängt, sondern uns die Welt als Ganzes so erahnen lässt am Rande von dem, was sie so in Punkten eben schafft.
Ja, was du über das letzte Drittel sagst, das habe ich auch sehr irritierend eigentlich empfunden, weil da ist sie dann plötzlich in einem keine Ahnung, Gangster-Thriller oder, also das da bricht es plötzlich in was anderes ab, das nicht uninteressant ist, aber das eigentlich ganz vieles, also ganz vieles geht da plötzlich verloren an vorher aufgebauter, ja, also weil du jetzt irgendwie gesprochen hast von den Gangs untereinander, ich finde auch innerhalb der Girl Gang die Zärtlichkeit der Freundinnen füreinander und ist nicht spannend und schön, eben dass es eben nicht die ewig klischierte Stutenbissigkeit sein muss, sondern dass es da eben ganz großes Füreinander-Dasein gibt, obwohl man das immer so ein bisschen befürchtet, dass da jetzt irgendwie eine Eifersucht gibt, dass das eigentlich nicht so wahnsinnig, ja, ich glaube, es gibt einen Moment, gibt es schon einmal, bei mir ist jetzt auch wieder ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, aber dass das eigentlich kein großes Thema ist zwischen diesen Vieren.
Ich meine, natürlich gibt's da auch hier und da so Konkurrenzdenken, aber ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch das, was ich die reizvollsten Momente dieses Films fand, so, eine Leichtigkeit und eine Zärtlichkeit untereinander von Menschen, die die Maske fallen lassen können. In diesem Hotelzimmer sind sie nicht mehr die bedrohlichen Frauen, die Gewalt nach außen tragen, die dir das Geld für die Milch irgendwie abnehmen wollen oder so, sondern sie können herumalbern und sich berühren, ohne dass das irgendwie was Sexuelles haben muss, sondern da ist einfach eine Intimität und eine Nähe da. Und dass man einander irgendwie ein Schutzraum ist, das ist dann halt, ja, das sind irgendwie auch die spannendsten Momente, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, das immer noch nicht so wahnsinnig oft uns irgendwie geschildert wird, so diese Diskrepanz von Menschen, von einem äußeren und inneren Bild, sondern das ist irgendwie, man neigt das zu arg miteinander verschmelzen zu lassen. Und hier diese sehr klare Trennung oder so, das fand ich schon irgendwie sehr gut geschildert.
Ja, finde ich auch. Vor allem, weil es nicht so eine komplett falsche Identität ist, die sie sich jetzt da irgendwie anlegt, um da mitzumachen oder sowas, ne? Wie vielleicht noch bei Waterlilies oder sowas, weiß man nicht so genau, sondern sie kann sich da dann auch irgendwann fallen lassen. Ich finde das auch wirklich in der Rihanna-Szene echt cool gelöst. Also dieses erst so beobachtende, ich weiß nicht, und dann so richtig da drin aufgehen. Diese Idee von Safe Spaces ist, glaube ich, oft in ihrem Kino drin. Ist ja auch heutzutage immer noch so viel diskutiert, aber das finde ich eigentlich wichtig auch so, ne? Wo kann dann eigentlich mal dann tatsächlich ein Gespräch stattfinden? Wo muss man nicht nur diese Rolle von, also wo ist man nicht nur mit dieser Rolle, die man scheinbar außen hat, konfrontiert, sondern nimmt sie sich vielleicht auch dann in so einer Überaffizierung an, sondern wo kann man einfach nochmal irgendwie anders zusammenkommen? Das finde ich ja auch ganz, ganz schön. Und Lukas, du meintest vorhin ja dieser Unterschied zwischen so Natur und Beton, was ich bei ihr eigentlich eher so sehe, ist so dieses draußen und drinnen. Drinnen ist irgendwie immer so die Gefahr. Also jetzt nicht in diesem Hotelzimmer, aber drinnen, wo so das Familiäre, das Traditionelle, das Gesellschaftliche ist. Eigentlich würde man ja normalerweise vielleicht auch Filme über Rassismuserfahrungen und sowas eher so machen, dass drinnen ist der Safe Space und draußen ist so die schlimme Welt. Aber ich habe das Gefühl, bei ihr ist es oft so, dass dann drinnen halt, also auch bei Tomboy oder sowas, da muss man dann so richtig die Rolle spielen. Und draußen im Wald oder sowas kann man halt experimentieren, kann sich irgendwie so anderen Sachen hingeben. Das finde ich ist hier auch so, dass einerseits, klar, das ist natürlich irgendwie eine Art Schutzraum ist, da in der Wohnung zu sein, aber meistens ist das eher das, wo man ja wieder so zurückgeworfen wird und wo man nicht mehr sich so ausleben kann und so weiter. Ich finde halt, wenn man die so hintereinander guckt, also ich habe das ganz oft diesen Gedanken, wie betrachtet man eigentlich so einen Film dann in einem Werk oder so, ne? Also ich habe das Gefühl zum Beispiel, wenn, du hast jetzt auch ein paar Mal gesagt, Lukas, du findest eigentlich so diese kleineren Momente, dieses Suchende irgendwie spannender, als wenn dann immer von außen nochmal sowas reinkommt. Und ich merke, so bin ich tatsächlich nicht. Also ich habe neulich, haben wir über Upstream Color geredet, oder ich habe ja sogar damals auch, ohne den jetzt super zu finden, auch Joker zum Beispiel verteidigt. Ich mag es manchmal, wenn ein bisschen rumkonstruiert wird. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, der soll jetzt der sein, das soll der sein, das soll mir jetzt mal so ein bisschen was zu denken geben, da kann ich mal ein bisschen mitmachen an diesem Konstrukt. Ich habe nicht nur immer so Spaß an Filmen, wo wirklich nur zwei Leute sich suchend irgendwie umeinander drehen und am Ende muss ich dann alles da so selber rauslesen. Und das ist, deswegen mag ich schon manchmal, wenn da irgendwie so ein bisschen was reingegeben wird, aber ich fand es hier jetzt auch nicht so interessant. Ich glaube, es sollte zeigen, es gibt einfach, wenn du so einer bestimmten Identität angehörst und in einem bestimmten, mit bestimmten finanziellen Mitteln, einem bestimmten Ort aufgewachsen bist, einfach nur diese drei Auswege so ungefähr. Und jetzt kannst du es dir überlegen. Und der Film sagt ja gar nicht genau, was das eigentlich dann ist, ne? Also sie, da ist ja der letzte Shot wieder eher so was Offenes, also was sehr Selbstbestimmtes, Starkes, und dann geht sie weiter, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, wohin. Das würde mich interessieren, wie ihr das hier liest. Und ich kann aber sagen, für mich hat's dann gereicht mit dieser Girlhood-Trilogie, wenn man die so nennen will. Also ich dachte dann so, okay, auch schon bei Tomboy, als ich es gesehen habe, dachte ich so, ah, okay, jetzt begleiten wir die, nachdem wir die anderen begleitet haben. Fand's dann aber auch wieder gut. Ich merke, ich gewinne sehr dadurch, mit euch darüber zu reden, weil ich dann doch sehe, da sind Zwischentöne, da ist Interessantes, was ich vielleicht gar nicht erkannt habe. Und sicherlich auch hier, aber für mich musste danach der nächste Schritt kommen, auf jeden Fall in dieser Filmografie. Also nochmal so junge Personen kommen in so eine Clique rein, filmen, und es ist sehr in der Jetztzeit irgendwie in einem bestimmten Milieu oder sowas, hätte ich, glaube ich, nicht von ihr gewollt, ja.
Na, wobei ich die nächsten beiden Drehbücher, die dann entstanden sind, die ja nicht genau das Gleiche erzählen, aber die ihre Art, das zu erzählen, solche Situationen zu erzählen, halt in Konflikt oder in Reibung bringen mit der Sichtweise des jeweiligen Regisseurs. Die finde ich da beide sehr interessant und sehr aufschlussreich. Also, wenn wir vielleicht zu denen als nächstes kommen wollen.
Mhm. Willst du mal was dazu erzählen? Ich habe sie nicht gesehen.
Weil sie macht dann ja, sie schreibt das Drehbuch für Mein Leben als Zucchini, diesen Animationsfilm über einen Jungen, der nach dem Tod seiner Mutter, wie vorhin schon angedeutet, in so eine Art Heim kommt und so, und da irgendwie auf so eine Gruppe von Menschen trifft, von Leuten in ihrem Alter, und dann auch ein Mädchen da ist, in das er sich so ein bisschen verliebt, aber zu dem er zumindest eine Nähe irgendwie empfindet. Und da fand ich ganz spannend, dass die Bewegung hier nicht vielleicht mit so einer geschlechtlichen Identität oder sowas ist, sondern man hat das Gefühl, am Anfang all die Kinder hier sind definiert von ihrem Trauma und sind eigentlich nur die Summe dieser negativen Erfahrungen, die sie gemacht hat, die sie in dieses Heim gebracht haben und ja, dann definiert halt durch ihre Ticks und die Art, wie sie damit umgehen. Und man hat das Gefühl, innerhalb von dieser kurzen Stunde geht es dann auch wieder darum, Vorstellungen, Klischees aufzubrechen, die man von ihrer jeweiligen Disposition hat und zu gucken, wie die halt zu einem Leben finden, in dem sie davon nicht bestimmt werden. Und das finde ich eben auch ganz, ganz toll erzählt. Also das ist vielleicht die Art von Animationsfilm, von Stop-Motion-Film, bei dem ich mir zwischendurch gedacht habe, es wäre schön, wenn die Figuren noch mal expressiver wären. Aber gerade in diesem Kontrast zwischen diesen manchmal etwas starren, steifen Figuren und dieser, ja, also wir reden da so oft, dieser schwelen, brodelnden Gefühlswelt, die darunter existiert, da entsteht schon eine sehr interessante Spaltung einfach.
Ich habe bei Mein Leben als Zucchini, ich habe es vorhin nochmal erwähnt, also vorhin habe ich gesagt, die Selinski versucht immer wieder Bilder für was zu finden, was es vorher noch nicht so oder noch wenig gegeben hat. Und in dem Fall ist es aber auch, das hängt sich ja auch mit der Vorlage zusammen, die Vorlage ist, glaube ich, ein Graphic Novel, wenn ich mich nicht täusche, dass da für bestimmte Erfahrungen auch ein Vokabular gefunden wird. Und wenn man sich den Film, da setzt man jetzt kein siebenjähriges Kind allein davor, aber wenn man sich den Film mit einem sieben- oder achtjährigen Kind gemeinsam anschaut, dann ist plötzlich da ein Vokabular, um Dinge klar zu benennen, ohne dass man um die herumreden kann. Also es gibt Eltern, die ihre Kinder bedrohen und die grauslich mit ihren Kindern umgehen. Und das gibt's in dieser Welt. Und Kinder müssen damit umgehen, weil sie halt müssen, weil das ist halt so und können das dann auch. Und wenn man darüber spricht, dann wird die Angst auch kleiner. Das ist jetzt natürlich, ist das jetzt weit weg von einer Filmkritik, aber das ist etwas, was ich bei der Celine Sciamma immer wieder sehe, dass ihr um das auch geht in ihren Filmen und bei dem ganz besonders. Also um Dinge einfach zu benennen, damit klar ist, das gibt's auch auf der Welt. Und vielleicht haben wir es bis jetzt noch nicht gesehen und waren uns deswegen nicht ganz sicher, ob es das gibt.
Und es sind hier ja wirklich tiefe Abgründe. Ich meine, seine Eltern sind Alkoholiker, also seine Mutter ist Alkoholikerin. Simon, der Bully der Gruppe, dessen Eltern haben Drogen genommen. Es gibt einen Fall von sexuellem Missbrauch. Es gibt einen Fall von Suizid. Eine Mutter ist abgeschoben worden. Und das ist für einen Film, der ab null freigegeben ist, ja schon auch ein... Das sind ungemein düstere Themen.
Und die schönste Erinnerung von Zucchini ist, dass er eine Bierdose als Erinnerung an seine Mutter hat. Das finde ich, ja, genau. Also allein das ist schon so schön. Entschuldige.
Ja, nee, es ist halt wirklich auf eine sehr düstere Weise abgründig, aber es wird mit einer sehr guten Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor vorgetragen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Film seine Themen Kindern vermitteln kann, sie nie verlacht dabei und die Kinder eben auch, wie wir ja schon davor gesprochen haben, ernst nimmt. Also ich glaube, dass das, da wird selten irgendwie ein anderer Begriff gefunden, da wird selten irgendwie was ersetzt oder so, da wird nicht gelogen im Umgang mit Kindern, sondern da wird gesagt, das und das existiert und es ist auch okay, dass ihr wisst, dass das existiert. Es liegt kein Wert darin, euch irgendwie zu erzählen, sowas würde nicht existieren, sondern ihr werdet dafür mit früh konfrontiert. Und das finde ich halt durchaus gut. Also ich finde es gut, wie es gemacht ist. Also ich will den nicht irgendwie wie was so Didaktisches erscheinen lassen, aber ich glaube, dass Kinderfilme auch dann erfolgreich sind, wenn sie nicht idealisieren und so eine Traumwelt schaffen, sondern wenn sie, wie wir uns erinnern, also meine Kindheit war keine Traumwelt, wo ich mit Regenbögen und sowas rumgeschallt, wo ich die Welt nicht verstanden habe, sondern manches so habe ich vielleicht nicht ganz begriffen oder so. Die Lücken füllt man dann später. Aber für vieles hat man schon oft ein intuitives Verständnis einfach. Und ich glaube, das schafft dieser Film sehr gut.
Christian, was sagst du?
Ich habe den nicht gesehen, den Film. Keine Ahnung.
Hol ihn nach.
Ich sage.
66 Minuten lang und sehr gut. Also schau ihn doch einfach mal.
Er ist wirklich sehr gut. Er endet mit einer, na, er endet nicht, aber es gibt eine Disco-Szene, wo die Kinder,
Eisbär, ja.
wo die Kinder Skifahren, also Skilaufen fahren, weil es ist halt ein Schweizer Film, da kann man sich das leisten, wenn man in einem Kinderheim ist. Da tanzen sie dann zu Eisbär und es ist hinreißend.
Was für eine Musikauswahl auch. Wie kommt man da drauf?
Ja, und im Abspann so viel Hunger. Ach.
Ja. Der sowieso die Musik für den Film macht, glaube ich, sonst. Und ganz anders ist ja tatsächlich André Téchiné's mit 17. Ich habe das vorhin schon so angedeutet. Das ist die Geschichte von zwei Jugendlichen, die so, ja, so ein bisschen auf dem Land wohnen oder zumindest auch wieder in der Peripherie. Und der eine ist stammt aus einer armen Familie und hat irgendwie einen wahnsinnig langen Schulweg. Und der andere, die Mutter ist Ärztin und sie hassen sich irgendwie, sie prügeln sich und das scheint dann aber auch alles nur ein Vorwand zu sein für ihre Liebe. Und tatsächlich bleibt der Film aber nicht auf dieser Ebene zu sagen, so okay, sie sind irgendwie in so einer schwierigen On-and-Off-Beziehung, sondern der macht dann diese homosexuelle Beziehung zwischen den beiden irgendwie konkret und lässt sie zueinander finden und guckt dann, wie es danach mit ihrem Leben weitergeht. Also ich meine, da sind dann nochmal andere Einbrüche, eine Vaterfigur, die stirbt und die sie nochmal zueinander führt. Aber ich finde den auch wieder einfach toll beobachtet in so Einzelszenen. Natürlich irgendwie schafft das Téchiné ganz toll, so Sachen wie ihre Schlägerei im Regen, bei der sie sich irgendwie so richtig ineinander verlieben, zu schildern und so diese Verbindung von Liebe und Schmerz, die wir vorhin schon erwähnt haben, auch, also hier erwacht definitiv auch ein Oktopus oder wenn man irgendwie was an Land braucht, dann keine Ahnung, irgendwie Bären oder Schimpansen oder sowas halt, aber es hat auf jeden Fall auch immer was super Animalisches in dieser Beziehung und ich glaube, ich mag einfach, das ist, was ihn vielleicht unterscheidet, ist, dass er an vielen Stellen so konkret ist, dass er sehr stark diese Lebenswelt so an diesem bäuerlichen, die einen betreibenden Hof und kümmern sich irgendwie da halt um ihre Hühner und so. Und da sind so viele Details drin, wo ich mir sage, so die wirken so wahnsinnig beobachtet. Also wenn der eine Junge, der auf dem Land lebt, dann irgendwie diesem Huhn den Kopf umdreht und das für die Mutter so spontan vor Ort tötet, als wäre es nichts, das ist irgendwie schon spannend. Oder, sorry, wenn ich jetzt irgendwie zu lange erzähle, ich möchte auch gleich gern dann deine Position noch zu dem Film hören, aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist, der eine von beiden hat so eine Art Date. Wir haben diese Situation ja öfter, dass zwei Leute, die sich eigentlich lieben, bei Celine Sciamma jemand zu einem Date begleitet wird vom jeweils anderen, also zum Beispiel in Waterlilies. Und dann versteht sie sich, der ihn hingebracht hat, aber nicht mit ihm so richtig, sondern mit dem anderen, der ja auf dem Hof aufgewachsen ist und zeigt ihm dann so seine Fütterungssysteme und die Chips, die dafür sorgen, dass die Kühe automatisch gemolken werden. Und das fand ich so lustig, irgendwie diese Umkehrung, dass da auf einmal andere Kategorien das Zusammenkommen bestimmen, nicht nur so das rein körperliche oder das, was ins Dating-Profil getippt worden sind, sondern so Sachen, die halt aus dem Moment heraus entstehen. Und ich finde das auch einen sehr schönen Film. Also wenn man jetzt kein Problem mit André Téchiné hat, dann sollte man sich den sicher auch ansehen. Und ich glaube, der passt auch sehr gut in diese Gesamtkarriere von Sciamma halt.
Ja, ich mag den auch sehr. Also auch dieses, wie die beiden, der eine, der blonde Intellektuelle, der Sohn der Ärztin und der andere, der halt am Bauernhof aufwächst und dessen Mutter, glaube ich, hochschwanger ist und sich deswegen nicht ordentlich um ihn kümmern kann auch oder nicht ihn zur Schule und der Schulweg halt unmöglich ist. Also wie die voneinander genervt sind, dass da halt dann noch eine Ebene, aber am Anfang, also man nimmt ihnen das auch wirklich ab, und dann muss eben der Arztsohn, der Ärztinnensohn muss dann den anderen irgendwie so als Halbbruder aufnehmen und das ist eigentlich ganz fürchterlich, die hassen sich am Anfang wirklich, bis sie halt dann so richtig zum Raufen anfangen und dann draufkommen, hey. Das ist eigentlich gar nicht so übel.
Ich finde das halt auch schön, wie sie dieselbe Situation für Frauen und Männer nochmal anders erzählt. Also, dass bei Männern nochmal eine ganz andere Art von, also zumindest bei diesen hier, bei dieser Männlichkeit, die da natürlich auch performt wird, wie sich das ausdrückt, diese Gewalt, die dann halt so umschlägt und was ja auch irgendwie in Verbindung mit dem Stürmischen kommt, wo man sich sagt, so das ist anders, aber da sind auch viele Bezugspunkte zu dem, wie so dieses Heranwachsen und das Entdecken der eigenen Identität halt irgendwie erzählt wird und so. Also ich finde den auch spannend, so als Übergangsfilm, weil der auch so, wie die, also der passt ganz gut zum Beispiel zu Bonte Fille, der ja auch irgendwie so ein bisschen die Welt öffnet von ihr und so vorbereitet, was in Porträt einer jungen Frau in Flammen dann halt eben wie mit ihr passiert.
Der Mann, der sich für meine Tochter interessiert, kommt aus Mailand. Wir ziehen dorthin, wenn ihm das Porträt gefällt.
Sie gehen fort.
Eins sollten Sie wissen. Einen Maler hat sie bereits vergrault. Sie hat sich geweigert, Modell zu setzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen.
Warum will sie nicht gemalt werden?
Weil sie diese Heirat ablehnt. Sie müssen Eloise malen, ohne dass sie es bemerkt. Sie denkt, sie begleiten sie nur für ein paar Tage auf ihre Spaziergänge.
Sie glaubt, ich soll sie beaufsichtigen.
Und sie sehen sie sich an. Können Sie sich vorstellen, sie auf diese Art zu malen?
Ich bin hier, um sie zu malen. Das erklärt diese Blicke.
Ein Film, der das Pech hatte, dass Parasite auch in Cannes gelaufen ist in dem Jahr, glaube ich. Sonst wäre er vielleicht noch mehr durch die Decke gegangen. Der ist 2019 rausgekommen. Wir haben da schon mal in der Folge Shots drüber geredet. Lucas spielt Frankreich 1770 und es geht um eine Malerin, die auf eine, Marianne heißt sie, auf eine Insel in der Bretagne fährt und da Eloise zeichnen soll, gespielt von Adèle Haenel. Eloise Schwester hat sich umgebracht, sie soll jetzt verheiratet werden und dafür muss ein Porträt von ihr angefertigt werden, aber sie möchte natürlich nicht, dass das gemacht wird und deswegen soll Marianne das heimlich zeichnen. Es wird quasi Eloise nur gesagt, ja, die ist irgendwie hier, um dich ein bisschen auf den Spaziergang zu begleiten und so weiter, aber wir wissen natürlich, eigentlich ist sie eine Agentin, vielleicht sogar am Anfang im Auftrag des Patriarchats, die dafür sorgen soll, dass Eloise verheiratet wird und dann begleiten wir die beiden eben, wie sie miteinander reden, wie sie diese Spaziergänge machen und Marianne muss immer so ein bisschen, ja, mal schauen, mal eine kleine Skizze machen und arbeitet dann eben an diesem Porträt und dann kommt, also ich finde sowieso, dass das ein absoluter High-Concept-Film ist von Siama. Ich finde die Prämisse allein schon genial und dann kommt aber der große Twist, als dann am Ende das alles auffliegt, nee, nicht am Ende, sondern erst in der Mitte des Films und dann dieses Porträt, das ja eigentlich schon ganz gut geworden ist, würde man jetzt so als Laie sagen, gezeigt wird, dann sagt Eloise, das bin ich ja gar nicht. Und dann ist Marianne sauer und verschmiert das Gesicht von diesem Porträt. Die Auftraggeberin, ist die Mutter, ne, von Eloise, sagt dann so, ja, reisen Sie sofort ab. Und dann sagt Eloise, nein, wir machen das jetzt nochmal. So, wir machen das jetzt nochmal richtig, denn in diesem Porträt habe ich weder was von mir gesehen noch von dir, sagt sie dann. Und ja, es geht hier sehr viel um Blicke, um die Hierarchie von Blicken, um Besitz, um eben auch so einen Safe Space von zwei Frauen. Es gibt dann noch diese Haushälterin, die da mit dabei ist, die ungewollt schwanger ist, wo dann eben so eine Abtreibung noch durchgeführt wird. Und dann ist halt die Frage, wie kommt man da halt wieder raus aus dieser Geschichte? Bleibt das jetzt nur ein kurzer Moment oder gibt's eine Zukunft für diese Frauen? Wir spoilern ja hier rigoros alles rum. Wir haben da ja auch schon mal so drüber geredet, wie das endet. Ich finde den Film toll. Also ich finde ganz toll, ich finde, das ist eigentlich mit der Beste von ihr, dass das hier mal so explizit wird, dass hier mal ältere Frauen gezeigt werden, dass hier mehr zur Diskussion steht. Ich finde ihn visuell unglaublich beeindruckend, gerade, dass es um Porträts geht und diese Bilder halt dann auch so aussehen wie Gemälde. Aber ich sehe auch, dass Siama doch zu explizit wird. Und als ich nochmal dieses Ende gesehen habe, da dachte ich mir dann so, wie dolle will man die Fäden nochmal so zuziehen am Ende, dass man sagt, hier ist jetzt nochmal ein Bild von Orpheus, hier ist nochmal Seite 28 aufgeschlagen auf diesem Porträt und dann kommt auch nochmal das Lied. Da dachte ich so ein bisschen, okay, das ist echt ein bisschen zwei so Drehbuchkniffe zu dick aufgetragen eigentlich am Ende.
Du wolltest das deutlich, hast du vorhin gerade gesagt, dass du das magst.
Genau.
Und jetzt entscheide ich doch mal. Hier,
naja, da sieht man ja, es ist eben nicht einfach nur eindimensional oder schwarz und weiß, sondern das war mir dann halt doch zu viel am Ende, wo ich gedacht hätte, vielleicht eine Sache davon gereicht. Aber ich mag, wie viel hier doch angesprochen wird und wie viel so einfach kleine, geile Dialogzeilen hier so drin sind, die also zum Beispiel, die auch wirklich witzig sind. Ich finde den Film auch unglaublich witzig in seiner Strenge manchmal. Also irgendwann sagt sie ja, wann wissen wir, dass das Gemälde fertig ist? Und dann sagt sie, at one point we stop. Und ich finde, dass der Satz so natürlich eine starke Bedeutung einfach hat, sowieso für Beziehungen. Oder diese Idee, dass Sie sagt, ich wollte dich vorher schon küssen. Weißt du noch, in welchem Moment? Also ich finde, hier sind ganz wunderschöne, so romantische Szenen auch drin. Und ich mag auch, dass hier nochmal so über diese Klassengrenzen hinaus gedacht wird. Also das vielleicht in der Erkennung nochmal als in der Identität natürlich als Frauen hier dann über mit dieser Haushälterin auch nochmal diese Solidarität möglich ist. Natürlich plakativ, aber toll, wie diese Harmonie in diesem Chorus gebildet wird, wenn man ums Feuer steht. Also fand ich nochmal toll, wie so diese unterschiedlichen Stimmen zusammenkommen und dann so in ein Lied überfließen. Also ich musste sagen, dass der mir jetzt beim zweiten Mal besser gefallen hat als die anderen, gerade so in Bezug zu den anderen. Also ich finde, sie traut sich hier mehr, ist irgendwie strenger und packt hier mehr rein. Ich finde den richtig stark, den Film. Ja.
Du hast jetzt gerade was erwähnt, was ich mir vorhin, oder ihr solltet meine Notizzettel, nein, lieber nicht sehen, was ich mir vorhin einmal notiert habe, und zwar Klasse ist eigentlich ganz oft eine Kategorie, die, gut, das ist im französischen Film sowieso, aber auch bei ihr relativ gar nicht so unauffällig mitläuft. Also wollte ich nur erwähnt haben. Brauchen wir jetzt nicht irgendwie, man kann später nochmal drauf zurückkommen, aber in dem Fall sind es ja sogar drei verschiedene Gesellschaftsschichten, die erzählt werden. Mhm. Also eine adelige, eine sehr freie, bürgerliche, ja, aber sehr freie, also dass sie als Malerin die Möglichkeit hat, zu arbeiten, ist ja nicht so gewöhnlich, und dann die Haushälterin. Im Übrigen finde ich diese Dreierbeziehung dieser in etwa gleichaltrigen Frauen sehr, sehr schön. Also dass die Haushälterin dann noch als Dritte dazukommt und dazukommen kann und da auch wirklich Platz findet und mit einer eigenen Geschichte einen Platz findet und nicht nur irgendwie so als Nebenfigur herumsteht und halt auch existiert, sondern das auch an ihrem, gut, das ist dann halt vielleicht doch, sie ist halt schon ein ziemliches Exempel, an dem etwas erzählt wird. Überlege ich jetzt gerade. Aber ja, kann inzwischen weiterdenken, während ihr sprecht.
Das finde ich nämlich auch, und das ist, glaube ich, was mich an diesem Film immer noch so ein bisschen abstößt, dass ich das Gefühl habe, all diese Filme davor haben so eine theoretische Substruktur, und hier wird die so zum Gerüst. Hier hat man das Gefühl, es geht die ganze Zeit darum, eine Welt zu schaffen, die exemplifiziert, was wir an Theorien über Blick, über Zentralperspektive, über die Beziehung zwischen Modell und Maler, zwischen Muse und Maler irgendwie historisch so diskutiert und vermittelt haben. Und das Ganze wird dann auch so total überladen von großen Symbolen, also Orpheus und Eurydike, die hier immer wieder verhandelt werden. Und so habe ich das Gefühl, die Konstellationen, die Offenheit, die ihre Filme vorher geprägt haben und für mich reizvoll gemacht haben, die verschwindet ein bisschen. Ich finde diesen Film nicht völlig misslungen oder so, sondern ich finde ihn einfach nicht so stark wie die anderen. Ich muss auch zugeben, dass jetzt vielleicht auch wieder so auf der Ebene von persönlicher Rezeption er mich weniger gerührt hat die meiste Zeit. Ich habe beim ersten Mal, als ich den in Köln auf dem Filmfest gesehen habe, hat mir irgendwie diese letzte Szene doch irgendwie halt auch eine Träne entlockt mit der 28. Seite und so. Aber ich kam mir dann nachher auch so ein bisschen manipuliert vor auf eine Weise, die ich nicht reizvoll finde, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das zu einem nützlichen Effekt ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass was vorher immer wieder da war, so okay, sind die Entscheidungen, die man trifft, der Kampf um die eigene Identität, um die Emanzipation von festen Rollen, wird die bestraft von der Filmemacherin, wenn man da falsch handelt. Und da hatte ich das Gefühl, wenn wir mit dem letzten Blick auf ihr Gesicht zoomen, auf ihr weinendes und sie ihre Gefangenschaft irgendwie nochmal vor Augen bekommt und diese Zeit, diese nostalgische Rückblick ihr nochmal gewahr wird, da ist auch schon eine Form von Strafe für ein mangelndes Ausbrechen irgendwie. Vor allen Dingen habe ich aber irgendwie das Gefühl, dieser Film dringt nicht so ganz zu mir durch, sondern der verliert sich so ein wenig in dem, was er uns theoretisch diskursiv nahebringen will. Und so, ich finde, das spiegelt sich für mich halt eben auch total in der Rezeption. Also, da gibt es natürlich keinen Text, der ohne Male Gaze und Female Gaze auskommt. Und da findet man auch kein Video-Essay, wo nicht irgendwie Desire und Gaze halt irgendwie widersteht. Und wenn ein Film so sehr, wie gerade schon anklang, exemplifiziert, Exempel statuiert auch, dann ist da irgendwie was Problematisches für mich drin. Ich möchte keinem, der diesen Film toll findet, den wegnehmen, aber irgendwie liegt der für mich begraben unter guten Absichten an vielen Stellen, den für mich als Kunstwerk irgendwie nicht so gelungen wird. Und ich habe das Gefühl, es ist dann ein sehr schöner Film, der uns immer davon erzählt, dass die reine Darstellung von Schönheit, das reine Schauen irgendwie scheitern muss, aber der zu sehr im Schauen und im Beschreiben von Blicken und dem Theorisieren von Blicken verhaftet ist und zu wenig in das Phänomen, in die Erfahrungs- und die Innenwelt irgendwie geht. Also der bleibt für mich in gewisser Weise auch in der Oberfläche. Man kann jetzt sagen, das ist, weil Malen eben Oberflächen irgendwie schafft, aber irgendwie fehlt mir hier ja das, was da drunter ist, das Wackeln, das Zappeln und Tanzen der Beine, das wir vielleicht noch in Waterlilies haben. Also für mich ist das ein oberflächlicherer Film.
Ich finde den eher formal so konstruiert, dass diese Momente, die wir auch in den anderen Filmen haben, halt hier vielleicht schneller passieren oder kürzer passieren. Also wenn wir da diesen Moment haben am Anfang, wo sie beide an der Klippe stehen und wir sehen eben nur die eine von hinten und immer wenn sie sich nach rechts dreht, dann sehen wir natürlich auch Eloise und wie sie dann so ihren Blicken ausweichen und wir sehen immer, wenn die eine gerade wegguckt, guckt die andere gerade wieder hin und warum macht eigentlich die eine das? Die eine ist interessiert, die andere hat da so einen geheimen Auftrag. Ich finde das irgendwie eigentlich ganz schön, dass wir doch so viele, also ich finde auch hier sind die Schauspielerinnen so brillant gewählt. Also gerade Marianne eigentlich, wie sie da immer so leicht, ich weiß nicht, es ist nicht so eine Verlorenheit, aber so suchend an dieser Leinwand steht und schaut, was man da eigentlich jetzt irgendwie drauf fassen muss und was das dann halt bedeutet und sowas. Ich finde, dass der eigentlich ganz schön so korrespondiert immer mit dem, was danach darüber gesagt wird und bei den Leuten, die das sehen, halt so ein bisschen diesmal sagen soll, es geht nicht nur darum, diese Beziehung anhand von Blicken zu erzählen, sondern dann auch immer so ein bisschen zu reflektieren, denn die Charaktere sprechen darüber eben auch selbst, ob das dann tatsächlich so gewesen wäre, dass man dann dreimal Orpheus vorliest und dann am Ende, wenn man die Treppe runter rennt, nochmal schaut zurück, sagt so, okay, ich verstehe, dass das irgendwie negativ aufstoßen kann, aber für mich ist auch immer so ein bisschen die Frage, ist es nicht mal ganz cool, dass sie es hier mal so gemacht hat. Also, dass sie wirklich auch was über den Female Gaze, Male Gaze und so erzählen will und dass auch tatsächlich die Figuren bewegt und da einfach so ein bisschen mehr angeboten wird, um sich dann so zu fragen, was man daraus zieht. Also, ich finde eigentlich das hier ganz cool und halt auch einfach audiovisuell beeindruckend umgesetzt. Ich verstehe das Unbehagen, aber ich habe das nicht so stark bei diesem Film, sondern dachte mir so, ach, hier, mal was anderes von ihr.
Ja, das ist mal was ganz anderes, dachte ich mir erst bei dem nächsten Film dann tatsächlich.
Findest du den auch so irgendwie oberflächlich, Magdalena?
Na, oberflächlich nicht, aber ich kann dem, ich verstehe sehr, was der Lukas sagt. Und ich, also für mich ist bis zu diesem Film eigentlich, also war Tomboy für mich der schönste und gelungenste und wichtigste Film von Zielinski einmal für mich. Und ich empfand den hier tatsächlich auch etwas als überladen an Thesen, obwohl ich ganz viele Dinge als unglaublich wichtig empfinde. Also gerade ich habe am Anfang einmal von dem Schwangerschaftsabbruch gesprochen, wie der passiert. Das finde ich sehr wichtig, dass er aber halt auch da drinnen ist, damit sowas einmal gezeigt wird. Also da widerstreiten auch in mir jetzt mehrere Magdalenas sozusagen.
Zwei Magdalenas schlagen Ach in meiner Brust.
Ja, so ungefähr. Ich bin froh, dass es den Film gibt und ich mag ihn. Ich bin aber nicht kein uneingeschränkter Fan, überhaupt nicht. Im Gegensatz zum nächsten Film.
Ja, ich habe halt nicht so den letztgültigen Schlüssel so für mich gefunden dafür, für das alles. Vielleicht, also deswegen, der hat für mich dann auch schon eine Offenheit. Ich finde nicht, dass so ganz klar ist, was sie eigentlich sagen will zur Kunst, zur Blickführung. Aber da sind so, also dieser Moment, als sie dann sagt, nein, mal das Bild nochmal. Das finde ich eigentlich so toll, weil sie ja, wenn sie jetzt weggehen würde und das Bild nicht zeichnen würde, hätte sie ja länger wieder Zeit da, ne, auf dieser Insel. Dann würde sie ja erstmal wieder nicht verheiratet werden können, weil wieder irgendwer anders kommen müsste, der wieder dieses Porträt zeichnet und so weiter. Aber diese Entscheidung dafür, einerseits, dann haben wir jetzt noch eine Woche zusammen und aber auch andererseits so ein bisschen die Entscheidung für die Kunst, also die Entscheidung für so das Schaffen eines richtigen Kunstwerks, was einen Ausdruck von Liebe ist. Das finde ich irgendwie einfach schön daran. Und ich finde aber auch, dass der so ein bisschen wie so einen kleinen Thriller-Agentenplot halt hat, der Film. Also ich fand tatsächlich, habe ich auch damals schon in der Folge gesagt, aber diese Idee einfach sehr gut und interessant als Filmschauerfahrung, also vielleicht auch für so einen Schlüssel, wie soll man Filme schauen und sowas, der ist jetzt, vielleicht ist es auch ein Einstiegsfilm, vielleicht kann man den gucken, wenn man noch nicht so viel gesehen hat, aber diese Idee, du musst dir zeichnen, ohne dass du ein Bild hast, ohne dass sie dir Porträt steht, das kennen wir ja nicht mehr so richtig aus der heutigen Zeit, wo man immer ein Foto von allem machen kann und dieses so ewige Suchen so in den Blicken, was macht eigentlich die Person aus, wenn wir das sehen, wie sie dann dieses erste Porträt anfertigt und davor steht und das so malt, dann fragen wir uns auch selber, wie würde ich das denn jetzt zeichnen? Was ist eigentlich, was macht eigentlich Eloise aus visuell? Und dann zeichnet sie das so und wir denken so, ja, stimmt irgendwie schon, macht sie eigentlich ganz gut dafür, dass sie das so rekonstruiert aus dem Gedächtnis, aber irgendwie stimmt das auch nicht. Und ich finde dann, ja, dass es dann so kleine Beobachtungen gibt, wie ich erkenne mich darin nicht, ich erkenne aber auch dich darin nicht. Ich finde, dass das eher so ein Tanz ist, dieser Film, so ein, vielleicht ein Tanz um dieses Feuer, um diese Frage, was wollen wir, was ergibt sich aus diesem Verfestigen, aus diesem Festschreiben von Blicken, aus der Kunst? Ja, ich finde den einfach sehr so gewinnbringend und schön zu sehen, so in seiner Konstruktion. Ja, ich kann da, aber ich weiß, ja, ich verstehe das schon, dass man das als überfrachtet empfindet. Aber ich glaube, genau, wenn die anderen drei Filme auch so gewesen wären, fände ich das, glaube ich, blöd. Aber so habe ich mir gedacht, ach mal ein bisschen größer aufgezogen, die ganze Thematik irgendwie.
Ja, ich kann dich auch beruhigen, du bist damit sicher nicht der Einzige, Christian.
Na, ich möchte mir auf jeden Fall noch mehr anschauen, dass, ja, das ist sowieso schon länger mal wieder auf der Liste, aber die Liste ist so lang.
Da sind so viele halt, also da ist viel drin, aber es sind auch viele, also ich dachte bei vielen Sachen irgendwie, also das Drehbuch muss irgendwie ganz anders gewesen sein als bei den anderen Filmen, hatte ich so das Gefühl. Also weil sie ja dann, also als die Mutter dann wegfährt, sagt die doch, ja, verabschiede dich nochmal von mir, wie als du klein warst. Und dann küsst sie so ihre Finger und hält die ihrer Mutter so auf die Wangen. Und solche ganz kleinen Beobachtungen, die sich aber hier auch so textlich vermitteln, ja, hat mir gut gefallen. Ja, einen haben wir noch, oder?
Oh ja.
Einen haben wir noch, und zwar Petite Maman, der in diesem Jahr auf der Berlinale gelaufen ist, den wir da online sehen konnten. Und ich, da ist es auch wirklich so, dass man sich den jetzt nicht nochmal irgendwie anschauen kann. Es geht um ein kleines Mädchen. Nelly heißt sie, ihre Großmutter ist gestorben. Nelly ist 8 Jahre alt und sie und ihre Eltern sind in dem alten Haus der Großmutter, das soll ausgeräumt werden, und sie macht so Waldspaziergänge und findet dann so eine Art Portal. Das wird nicht ganz erklärt natürlich, wie das funktioniert.
Und die Mutter muss irgendwann einmal weg, weil
stimmt,
ihr das,
die Mutter
ihr
sagt
das,
kurz, ich bin
das,
weg,
genau. Das Herumräumen in den Erinnerungen auch zu viel ist.
Genau, die Mutter ist dann kurz weg und dann trifft sie eben im Wald so ein anderes Mädchen, und das stellt sich dann eben später heraus halt als ihre junge Mutter. Also das ist der erste Film von Tsuyama, oder, der so eine tatsächlich magisch-realistische Ebene hat. Also der, da wagt sie sich ein bisschen nochmal in eine andere Richtung. Aber gleichzeitig, finde ich, knüpft der eher an diese Girlhood-Trilogie vorher, hatte ich so das Gefühl. Also es geht dann wieder, na gut, es geht nicht so richtig darum, doch, es geht trotzdem darum, natürlich wieder so eine Art kurzen Zeitraum zu haben, in dem irgendwie etwas anderes möglich ist, in dem irgendwie man eine neue Erfahrung macht. Vielleicht gar nicht so stark ums Entwerfen der eigenen Identität jetzt für das Mädchen, sondern eher fürs Verständnis der Identität der Mutter. Und ich finde das hier nochmal so ein, das ist ein Porträt einer Jungfrau ja auch so ein bisschen angelegt, dass da schon die Frauen ein bisschen älter sind und so eine Generationenfrage vielleicht auch gibt, also zumindest von der Mutter von Eloise, die auch Witwerin ist. Und hier haben wir halt so ein bisschen dieses, in Kontakt treten irgendwie mit der eigenen Mutter und was kann sich daraus eigentlich ergeben. Und er ist nicht so wieder, finde ich, irgendwie so, also streng wie die anderen, ne? Also ich finde es so ein bisschen suchender. Wir haben wieder dieses, die Natur und das Häusliche bei der Familie und sowas. Also ich finde, sie knüpft hier eher wieder an und wird ein bisschen kleiner als bei Porträt einer Jungfrau in Flammen.
Ja, ich glaube, dass mit der Kleinheit, also dass der im Sommer 2020 gedreht worden ist, wenn ich jetzt nicht völlig falsch informiert bin, das hängt vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein anderes Projekt gegeben hätte und dann ist das vorgezogen worden, es würde
fühlt sich auch ein bisschen so an,
irgendwie, ja, Sinn ergeben. Und ich finde einfach, das ist ein wundervoller kleiner Zeitreisefilm, wo halt irgendwie Vergangenheit und Zukunft miteinander nachmittags Kakao trinken können. Das finde ich total super. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, ist, dass er, das hast du, Lukas, vorher schon einmal bei Tomboy gesagt, dass sie da auch mit ganz einfachen Mitteln was Großes eigentlich erzählt. Und da halt auch, das sind die allereinfachsten Mittel, aber trotzdem ist es ein Zeitreisefilm, dessen Implikationen aber ausschließlich in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Also wenn man feststellt, okay, das ist jetzt nicht nur in meinem Kopf, sondern das Kind vor mir erkennt auch, dass das die Mutter ist und verrät die aber auch nicht. Das ist auch wieder diese Großzügigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben. Das darf jetzt so sein, damit diese Mutter und dieses Kind miteinander Freundinnen werden können und da auf einmal ein Verständnis da ist, das unter anderen Umständen nicht möglich gewesen wäre. Und dann ist es halt auch wieder vorbei. Und ich mag das in seiner Kleinheit und Überschaubarkeit. Das will auch nichts Gigantisches, erzählt eigentlich schon was relativ Großes, aber macht es, weiß nicht, bescheiden ist vielleicht ein blödes Wort, aber eigentlich ist es das. Und das mochte ich sehr.
Bescheiden ist wahrscheinlich gar kein schlechter Begriff. Es ist zumindest kein Film, der einen so beeindrucken will, der einem all seine Themen so offen ausstellt wie Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich glaube, er ist wahnsinnig konzentriert und ich muss sagen, ich fand diesen Film hinreißend wirklich. Also wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, welchen ich am liebsten mag, dann wäre das sicher so einer von den beiden Filmen von ihr, der mich am meisten reizt. Ich finde, was mit den anderen ihn verbindet, ist, sie hat einmal in einem Interview gesagt, Kindheit endet, wenn die Nostalgie kommt. Und das ist irgendwie so diese schmerzliche Sehnsucht nach irgendeiner Form von Vergangenheit. Und ich mag, wie sie so diese wahnsinnige Komplexität von Trauma über Generationen, von Krankheit, von Depressionen, die diese Familie irgendwie durchziehen, eine Traurigkeit, die ihre Großmutter, ihre Mutter und sie eint, eine universelle Erfahrung auch wieder, wie sie die herunterbricht auf ganz kleine, einfache Begegnungen, wie auch da wahnsinnig große Momente sind, die in anderen Filmen dramatisch inszeniert würden. Irgendwie zum Beispiel eine, diese junge Mutter von ihr, dann nicht Nelly, sondern Marion, ihre spätere Mutter, trifft ihren späteren Mann zum Beispiel. Und das wird überhaupt nicht irgendwie groß kommentiert, sondern da ist einfach so eine Stimmung von irgendwie so einer Grundsympathie oder so als würde man irgendwie so schon den Gedanken spüren, so, oh, vielleicht verbindet uns was über Zeit und Raum. Und ich glaube, diese metaphysische Dimension, die anderen Filme ehrlich gesagt nicht so stark haben, das hilft ihrem Projekt, so dieser Idee, individuelle Erfahrung und Grenzüberschreitungen zu erzählen, weil das irgendwie eine neue Form von Grenze, von Transgression ist, so über die Zeit hinweg und das Verständnis nicht nur zwischen Menschen und vielleicht Menschen mit verschiedenen Identitäten, sondern wirklich halt über die Zeit, die bei ihr sonst so aussetzt, die so stillsteht. Die Vergangenheit wird so der neue Fluchtpunkt, die Vergangenheit oder die Verbindung zwischen der Zeit, das Aussetzen von Zeit wird so der neue utopische Raum. Und ich finde ganz spannend, wie Weltflucht, was ja oft was sehr Negatives im Kino ist, hier glaubwürdig als so eine Form von Gegenwartsbewältigung eben dargestellt wird. Also auch da ist eine Form von Auseinandersetzung mit Kunst, denn das ist ja irgendwie ein künstlerischer, ein gestalterischer Raum. Sie spielen dann ja auch zusammen Theater, sie performen wieder. Und ich glaube, der Satz, der für mich diesen Film zusammenfasst, der mich irgendwie auch wirklich sehr gerührt hat, ist, als dann ihre Mutter, also als kleines Mädchen, ihr sagt, du hast meine Trauer nicht erfunden. Und man könnte jetzt sagen, wenn man möchte, das ist vielleicht was Plakatives auch wieder, aber das ist ein Satz für mich von so einer großen Kraft, diese Möglichkeit. Also das ist ja auch in dieser Hinsicht nicht nur eine Wunschfantasie für das Mädchen, das junge Nelly, das nochmal diese Beziehung zu ihrer Großmutter halt irgendwie durch die Begegnung mit ihrer Mutter ausleben kann, weil sie nicht verabschiedet, sondern auch fast so eine Art Wunschfantasie für die Mutter, die wünschen könnte, sie könnte in der Erfahrungswelt, in der Lebenswelt ihrer kleinen Tochter nochmal sein. Und wie diese drei Ebenen so gleichzeitig existieren in Szenen, in denen sie eigentlich nur in einem Zimmer sitzen und irgendwie spielen oder so. Also das hat mich total begeistert. Und da zeigt sich auch, dass diese Konzentration, also man hat das Gefühl, je mehr sie sich auf Kleinigkeiten konzentriert, desto mehr reicht das eigentlich in die Breite. Also in dem Film sind ja wirklich irgendwie in Bildern von Tapete Universen irgendwie. Also ich fand den großartig. Das ist ja auch ein Studiofilm, der nie so aussieht, den man sofort abnimmt, dass er irgendwo in Wald und Natur irgendwie gedreht worden ist, während man die meiste Zeit halt irgendwie im Studio saß. Und da kommt natürlich auch irgendwie diese Beziehung zur Pandemie zusammen. Es fühlt sich irgendwie auch wie ein Pandemiefilm an, weil es um Krankheit und Verlust geht, um die Distanz zwischen den Menschen, aber auch irgendwie die Hoffnung, gerade im Kleinen, in sich gekehrten, eine Verbindung zu anderen Menschen und zur Welt irgendwie zu finden. Ich mochte den, ja.
Man hört's. Ja, ihr habt den als ganz großes Geschenk empfunden, tatsächlich.
Ja. Und aber was kommt denn da am Ende bei raus? Man trifft dann jetzt, also ich bin da nicht so, bin da nicht so ins Schwärmen geraten, als ich das gesehen habe. Irgendwie, ich fand das auch schön auf jeden Fall, aber für mich haben sich nicht diese großen, riesigen, also man kann das natürlich alles mega aufbauschen und über die Generation und die Trauer und, aber was würdet ihr sagen, habt ihr so erfahren aus diesem Film, welcher Gedanke nehmt ihr da so mit? Ich habe da, glaube ich, gar nicht so viel dann am Ende mitgenommen. Ich fand es auch niedlich und fand auch, ich fand zum Beispiel visuell nicht so beeindruckt. Mir hat der Film nicht so beeindruckt. Nee, also ich fand den auch nett und ich find's schön, dass sie dann nochmal so hingeht. Und ich finde diese neue Solidaritätsebene über die Zeit zur Mutter auch spannend, aber ich bin da nicht unglaublich bewegt rausgegangen. Was zieht ihr so aus diesem Film? Weil ich hatte das bei mehreren Siama-Filmen, dass ich danach so dachte, okay, habe ich eigentlich keinen Gesprächsbedarf. Und jetzt hat mir so dieser Podcast gezeigt, doch, vielleicht schon, aber ich würde noch mal irgendwie so wissen, was ihr da so mitnehmt aus dieser, vielleicht erinnere ich es auch einfach nicht mehr so richtig, ne, was da diese Versöhnung am Ende dann mit der Mutter tatsächlich ist. Ich weiß auch gar nicht genau, was die Mädchen da alle das dann noch so machen. Würde mich mal interessieren, was ihr da so rauszieht.
Ich mag an dem Film auch sehr, dass er was über Kino, also dass er schlicht sagt, hey, schaut mal, was Kino kann. Nämlich mit einer reinen Behauptung plötzlich, also mit einer reinen Behauptung, die überhaupt keine großen, also eigentlich überhaupt keine Effekte braucht, außer dass diese Kinder sich halt ähnlich schauen, weil die halt, glaube ich, Zwillingsschwestern sind. Das ist sozusagen der einzige Trick, den der Film anwendet. Und dass diese Küche halt einmal neu, einmal alt ist. Aber ansonsten ist da kein Trick und wir wissen trotzdem, das ist jetzt Zeitreise und das finde ich, ja, das mag ich auch sehr, dass das mitläuft, dass da was übers Medium und über die Möglichkeiten des Mediums auch miterzählt werden.
Ja, um vielleicht auf Christians Frage nochmal zu kommen, ich finde das jetzt auch nicht wahnsinnig einfach zu sagen, genau das habe ich da jetzt rausgenommen. Vielleicht für mich ein bisschen fast eine Versöhnung mit dem Konzept von Nostalgie und der Sehnsucht nach der Vergangenheit als etwas, das uns zurückführt zu uns selbst und in die Gegenwart, das nicht eine reine Weltflucht ist, vielleicht wie Film irgendwie als Medium, sondern das uns in irgendeiner Form auch zurückspiegelt, indem wir uns wiederfinden. Aber natürlich auch dieses Gefühl, so eine Form von neuem Denken über die, nach der sich der Film sehnt, über na Eltern und so, die ja auch oft so, ob man will oder nicht, vielleicht in der eigenen Wahrnehmung immer noch irgendwie Funktionsstellen bleiben, die so lange einem einfach eine klare Rolle hatten von, das ist der Mensch, der mich bemuttert, der immer da ist, der also halt einfach wie Sauerstoff funktioniert. So, man merkt eigentlich erst, dass sie fehlen, wenn sie weg sind, so richtig, die man irgendwie für so gegeben nimmt. Und ich glaube, so man kommt mit der Zeit ja irgendwann auch ein Alter, wo man halt wahrnimmt, wie die eigenen Eltern anders aussehen, wie sie beginnen zu altern, wie sie neue Punkte in ihrem Leben bekommen und so. Und das ist eine Erfahrung, die mir in diesem Film irgendwie nochmal angelegt ist. So diese Frage so, Ich beginne dann halt ganz persönlich, wenn wir wieder bei dieser Ebene sind, darüber nachzudenken, hey, wie waren meine Eltern zu diesem und jenem Zeitpunkt? Ich fange an, irgendwie so komische Rechnungen aufzustellen. Wie alt waren meine Eltern, als ich so und so alt war? Wie werden die wohl gelebt haben? Wie nah sind die jetzt an meiner Erfahrung dran und so? Und das ist irgendwie was, was der Film mir so ganz toll aufgebaut hat. Und dieser einzelne Satz hat einfach, den ich gerade schon zitiert habe, irgendwie, du hast meine Traurigkeit nicht erfunden. Der hat für mich auch so eine evokative, lyrische Qualität, dass ich da sofort irgendwie so drüber nachgedacht habe, wo beginnt denn die Trauer? Wenn man das Gefühl hat, so in, man hat ja öfter mal das Gefühl, so bestimmte Formen von Trauer, von Depressionen, von Umgang mit der Welt ziehen sich durch die Familie, die sind irgendwo alle, also wenn ich das in meiner Familie anschaue, da sehe ich solche Themen irgendwie überall, von meiner Mutter, meinem Vater, meiner Tante, mein Bruder, der jetzt irgendwo in den Niederlanden Psychologie studiert, wahrscheinlich auch, weil ihn das als Thema irgendwie reizt, da, weil da immer die Frage ist, so, wo beginnt der Schmerz und so. Man fragt sich ja auch oft als Kind, wie habe ich daran mitgewirkt, wie ignorant war ich?
Ja, das ist ganz typisch, ne, diese Frage. Das denken ja immer alle Kinder, dass sie schuld sind an den Problemen ihrer Eltern. Aber wer sagt das in dem Film zu wem?
Du hast meine Traurigkeit
nicht erfunden.
Die kindliche Mutter sagt das zu Nelly.
Marion sagt das zu Nelly, okay. Genau.
Ja.
Und irgendwie ja, deshalb, spannend, für mich öffnet dieser Film einfach so auf so einer ganz persönlichen Ebene irgendwie einen Zugang zu vielen Fragen, die ich mir gestellt habe und so. Und es ist, wie schon vorher gesagt, dieser Raum für mich als Zuschauer. Und ich finde ihn auch halt in seiner Plotlosigkeit. Also das ist wirklich, es gibt ja wenig Momente, wo dann hier nochmal, was weiß ich, so wie bei mit 17 jemand stirbt oder so, sondern es bleibt sehr stark bei dieser Ebene des Spiels, des Begegnens. Und irgendwie, dass der diese Zwänge nicht aufbaut, aber trotzdem für mich so viel Räume öffnet im Denken, das fand ich halt irgendwie toll. Also ich mochte den halt sehr gern und ich freue mich total darauf, den nochmal zu sehen, vielleicht sogar im Kino.
Mhm. Ja, Berlinale steht ja in den Sternen, ob das im Sommer in Berlin gehen wird, wir hatten das ja schon vorher gedacht, aber ich liebe halt auch Filme, wo einfach die Idee einfach richtig gut ist. Das reicht mir manchmal schon. Also ich habe das Gefühl auch, dass es vielleicht Lukas so ein bisschen gegen das allein nur diese Aufwurf der Frage, was wäre mein Vater, meine Mutter in dem Alter, in dem ich jetzt bin, nochmal zu treffen, wie wäre das eigentlich? Das schwingt ja hier die ganze Zeit mit, auch fast unabhängig davon, was in dem Film passiert und wie der Film das dann tatsächlich bearbeitet. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie sehr schlau überlegt und dann mit so diesen einfachen Mitteln umgesetzt. Fahren die eigentlich mit dem Boot in die Pyramide, die sich die beiden Mädels in Waterlilies anschauen? Habe ich mich so gefragt, ob das so ein Rückgriff ist. Die das ist doch so eine Pyramidenstruktur auf dem See, oder nicht?
Ich überlege gerade, wo ist in Waterlilies eine Pyramide?
In Waterlilies gehen die beiden, wenn sie sich das erste Mal treffen, an solchen Säulen vorbei, über so ein großes Feld und setzen sich dann auf so eine Treppe und da schauen sie auf so einen See und da ist auch in diesem See so eine Pyramidenstruktur. Ich habe mich mal gefragt, ob es
vielleicht
auf die gleiche Sache ist, wo man dann mit dem Boot halt reinfährt.
Sie reist auch noch in die Vergangenheit ihrer eigenen Filmografie oder was?
Crazy
könnte
shit
sein, dass das auch da mit irgendwie drin ist, ne? Aber
das habe ich tatsächlich als Erfahrung immer wieder in ihren Filmen gemacht. Habt ihr auch das Gefühl, dass es ganz viele Szenen gibt, die auf ähnliche Weise mehrfach passieren? Also auch wenn hier am Ende des Films sie sich gegenseitig die Namen nennen zum Beispiel, dachte ich auch wieder an halt Tomboy zum Beispiel. Mhm. Und irgendwie, man hat so ganz oft so Doppelungen. Zum Beispiel am Anfang von jedem dieser Filme hat man so einen verdunkelten Hausflur irgendwie. So, und das ist immer wieder eine ähnliche Einstellung von der Hauptfigur, die dann da durchläuft. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eine Filmografie, die ganz voll ist mit so Echos von ähnlich funktionierenden Szenen. Zum Beispiel auch diese Szene in Girlhood auf dem Dach, wo sie angetanzt wird, die ganz ähnlich funktioniert wie diese Szene, wo sie angetanzt wird in dem Club in Waterlilies. Also das fand ich auch nochmal spannend, wie so bestimmte Formen von Bewegung in diesen Filmen immer reproduziert werden.
Denkt ihr denn, was würdet ihr gerne von ihr sehen? Normalerweise sprechen wir hier über meistens Regisseure, die schon relativ alt sind, wo wir uns dann immer fragen, oh Gott, kommt da überhaupt noch was? Jetzt bei Cronenberg haben wir gesehen, ja, tatsächlich kommt noch mal ein Film und er geht tatsächlich zurück zum Body Horror. Über solche Sachen haben wir auch im Cronenberg-Special dann gesprochen. Der Film heißt sogar so wie einer seiner frühen Filme. Das Ende von Celine Siamas Karriere ist jetzt nicht irgendwie in absehbarer Zeit erreicht oder besiegelt oder sowas, sondern man kann sich da noch ganz viel vorstellen. Vielleicht ist man jetzt wirklich nur aufgrund von Covid-19 dann so ein bisschen kleiner geworden in der Erzählung. Was würdet ihr euch wünschen? Wo sollte sie hingehen? Was sollte sie als nächstes annehmen? Sollte sie einen Film in Hollywood machen zum Beispiel? Soll eine HBO-Serie machen oder Marvel. kann es noch kleiner werden und dadurch noch größer? Weil du hast so große Fragen angesprochen, Lukas, bei Petite Maman und so ein bisschen, wir hatten hier bei Shanker Ruth und Primer drüber geredet, was ja eigentlich nur in so einer komischen Garage spielt und quasi einen die ganze Welt der Zeitreise auch aufzeigen soll. Ich habe ja das Gefühl, ihr wollt die kleinen menschlichen Momente, ihr wollt nicht die Oper und die Kunstgeschichte haben.
Naja, ich befürchte, sie ist auch schon angefragt worden, einen Marvel-Film zu drehen, aber sie hat offenbar es jetzt abgesagt. Also das brauche ich nicht von ihr. Oder vielleicht doch, vielleicht brauchen wir
da
das.
Da wäre ich gerne mal dabei bei diesen Treffen, wo die immer die ganzen Leute waren. Ich Claire Denis, hast du es nicht gesagt, Lukas, auch angefragt für einen Marvel-Film? Ich meine, Chloe Zhao macht
jetzt
einen.
Die hat sich dann ja so lustig drüber gemacht, Claire Denis.
Ja, und Lucrezia Martell offenbar auch.
Völlig absurd. Wie soll der aussehen, dieser Film?
Die überlegen sich echt, okay, welche bekannten Regisseurinnen gibt es? Wir fragen alle an.
Man so hey, wir an. Brauchen Frauen. Ja, ich meine, wobei. Gegoogelt.
Schwachköpfe.
ich weiß es nicht, was ich mir von ihr wünscht. Das hättest du, die Frage hättest du mir am Anfang vielleicht stellen müssen und dann hätte ich dazwischen drüber nachgedacht. Lukas,
ach so,
du?
Ja, das ist schon so Routine geworden, dass ich manchmal vergesse, es vorher zu kommunizieren. Ja.
Meine Antwort kann natürlich auch nichts Konkretes sein. Ich habe mir gedacht, diese Figuren, die sich immer entwickeln und selber suchen und finden, ich wünschte mir, glaube ich, dass sie eher so eine Filmemacherin ist, die Sachen ausprobiert, die, also, es gibt ja schon irgendwie auch einen Kern, wie wir es schon rauskristallisiert haben, von einem Sedan Siama-Film bislang. Eine bestimmte Form von Minimalismus, von Naturalismus, der irgendwie damit auch oft einhergeht, von Intimität. Und ich muss sagen, in dem gefällt sie mir am besten, aber ich frage mich, was sind die Variationen, die in so einem Kontext passieren können? Und sowas wie so ein magischer Realismus, also so eine fast Sci-Fi-Konzept wie ein Petit Maman oder so, das zeigt ja schon, dass man auch in dem Rahmen viel machen kann. Also meine Gedanke wäre, sie wird sich wahrscheinlich jetzt, sobald dass die Möglichkeiten wieder da sind, eher an Porträt einer jungen Frau in Flammen orientieren. Das war ihr kritischer, ihr finanzieller Erfolg. Das ist der Film, für den sie bekannt ist und für den sie in Erinnerung bleiben wird, auch jedenfalls schon mal. Und ich glaube, sowas wie Petit Maman wird als Nebenwerk wahrgenommen. Ich glaube, ich habe nur die Hoffnung, dass es an vielen Stellen weniger thesenhaft war und dass sie sich aus ihrer Frühphase vor allen Dingen die Offenheit bewahrt. So diese Idee, dass da eine filmische Welt ist, in der theoretisch alles passieren kann, in der sich die Menschen entwickeln kann und in der irgendwie nichts in so klassische Dramaturgien gezwängt wird und so und narratologische Konditionen halt irgendwie wieder aufgebaut werden. Also meine Sehnsucht ist, dass sie gerne wachsen darf auch, dass nicht immer alles so klein sein muss und 70 Minuten dauern muss, aber dass sie dann halt diese Offenheit sich bewahrt und nicht in so starre so Plotkonstruktionen zurückfällt, wie irgendwie am Ende von Girlhood oder sowas.
Ich habe jetzt vor kurzem noch ein zweites Mal Ich bin ein Mensch von Maria Schrader gesehen und bin überrascht gewesen, dass er auch beim zweiten Mal, und da habe ich ihn nicht allein gesehen, also ich finde den Humor und das Timing wahnsinnig gut und ich finde, dass Sciamare auch in den Szenen, in denen Humor vorkommt, sehr gut funktioniert. Vielleicht sollen wir uns eine Komödie von ihr wünschen. Also eine richtige Komödie.
Ich will den Größenwahn aus Porträt einer Jungfrau in Flammen zurück, weil der ja trotzdem nicht, also sie ist ja da nicht verhaftet in irgendwelchen Historienfilm-Konventionen oder sowas, ne? Also das ist auch so streng und ruhig zu inszenieren, finde ich ja auch irgendwie die große Stärke, ohne dass es so aufgeblasen ist oder sowas, was die Kostüme angeht. Also sie hat ja so einen richtig guten Blick für. Ich finde es einfach, finde ihn visuell viel interessanter als ihre anderen Filme. Irgendwie für mich hat das ich finde das da nicht so dolle, wie da der Spielplatz im Banlieue aussieht oder sowas. Irgendwie einfach visuell nicht so reizvoll. Ich hätte gern, dass sie viel Geld kriegt und irgendwie dieses Suchende, solidarische, das Identitätsthema tatsächlich nochmal auf sowas ganz anderes irgendwie drauf schmeißt und trotzdem nicht ihre Offenheit dann so verliert. Also ich würde, glaube ich, gerne ein bisschen mehr Pomp sehen, als wir jetzt gesehen haben bei Petite Maman und mal schauen, was sie daraus macht. So ein Agentenfilm finde ich zum Beispiel ganz interessant, so auf keinen Fall irgendwie ein Biopic oder sowas, aber irgendwas, ja, ich weiß auch nicht, wo es auch so viel um Blicke und Verstehen und Antasten geht, aber irgendwie nochmal auf so einer anderen Ebene.
Ich hätte Bock auf einen Sportfilm von ihr. Es ist so viel Sport in diesem Film.
Haben wir wenig angesprochen. Ich hatte es nur in der Anmoderation. Ne? Das fand
Football
ich ja.
Football und Schlägerei. Wieso nicht ein Boxfilm oder so? Also ich weiß nicht. Das klingt irgendwie auch was so, wo auch dieses Körperkino, das sie ja immer irgendwie mit an ihre Themen reindringt, auch nochmal irgendwie vielleicht eine neue Qualität bekommt, weil der Körper halt eine andere Form von Extremität halt irgendwie darstellt. Also weil er besonders, weil er andersartig nochmal ist. Also oder vielleicht sogar also, weil wir von Body Horror vorhin gesprochen haben bei David Cronenberg, wieso nicht mal sowas? Also ich könnte, David Cronenbergs Filme sind ja auch Filme oft über das Heranwachsen und über das Pubertäre und die Veränderung, die damit einhergeht. Mhm. Nur, dass das da dann vielleicht manchmal noch ein bisschen drastischer ist.
Bisschen.
Ja, ganz ein Mühe.
Also sie hat ja jetzt beim Drehbuch vom nächsten Jacques Audiard mitgeschrieben, der schon ziemlich fertig sein dürfte. Aber ich habe noch nicht wirklich jetzt, also ich habe jetzt noch nicht wirklich nachgelesen, was das ist, aber es dürfte irgendwie so ein Liebesviereck sein.
Ja.
Keine Ahnung.
Emily meets Camille, who is attracted to Nora, who crosses paths with Amber, three girls and a boy, their friends, sometimes lovers, often both.
How French can it get? Aber
das ist so eine Art von Limbo. How French can you go?
Ja, genau.
Muss ja sagen, also auf Jacques Audiard freue ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich habe Filme von ihm gesehen und brauche da ehrlich gesagt nicht unbedingt noch einen von. Aber wenn sie danach wieder einen eigenen macht, bin ich natürlich wieder sofort an der Stelle.
Ich mochte irgendwie halt ein Porträt, dass das so dass der Film manchmal weniger diese Suchbewegung hat, sondern da auch so, dass so taffe Frauen so gegenüberstehen irgendwie. Und ich glaube, ich hätte sowas mal, was in so Regierungskreisen spielt oder sowas, so richtig mächtige. Also nicht, wo der so diese Solidarität, so der Ausweg aus dem Patriarchat ist, sondern so Frauen, die schon richtig viel Macht haben, würde ich gerne mal so von
Celine Sciamma irgendwie. Angela Merkel.
Sowas, genau, aber irgendwie
ja,
so.
Ja, ich bin an Bord,
nicht.
Den nehme ich auch. Ja, dann mit
oder in so ein Unternehmen oder so, ich weiß auch nicht, irgendwie sowas, wo es, ja, also ich denke, ja, mal, das ist irgendwie sowas.
Celine Sciammas Filme über Marine Le Pen.
Ja. Vielleicht nehmen wir auch das, ob wir da so viel Verständnis für haben wollen von ihr, wissen wir nicht, aber es wäre wahrscheinlich.
Ja, da würde die Großzügigkeit zumindest herausgefordert.
Mhm. Ja.
Das stimmt.
Und wir hoffen auf Transformationsprozesse.
Mhm. Ja.
Und zwar schnell.
Damit sind wir am Ende unseres. Huch, guck mal, klingelt mein. Ich werde eigentlich nie angerufen, deswegen habe ich. Ich habe mein Handy nie aus bei Aufnahmen, weil ich wirklich nie angerufen bin.
Ich bin's, ich geb's zu. Ich hab's gerade mit der anderen Hand.
Das sind halt die leichten Pranks, die wir hier immer am Ende noch machen.
Und deshalb mache ich heute die Moderation. Tschüss.
Wie macht man denn, wie stellt man das denn aus? Nicht, dass hier meine Mutter gleich nochmal. Guck mal, meine Mutter ruft an aus der Vergangenheit.
Grüße.
So, und damit sind wir am Ende von unserem Special zu den Filmen von Celine Sciamma. Nächstes Mal geht's weiter mit John Woo und Daniel Schreckert. Also schon ein bisschen ein Gegenprogramm. Aber ich glaube, wir können uns alle drauf freuen, noch viel von Sciamma zu sehen. Die haben wir, glaube ich, jetzt mit Petite Maman nicht das letzte Mal erlebt. Danke euch beiden, dass ihr mit mir nochmal zurückgeschaut habt auf dieses, ja doch, diskussionswürdige Werk, obwohl es gar nicht so viele Filme bisher sind.
Ja. Danke für die Einladung.
Genau. Und das nächste, was ihr hier von uns hört, ist die nächste Mailback-Folge, wo Lukas und ich dann wahrscheinlich viel zu spät nochmal über die Schauspieler, die sich über Corona beschweren oder weiß ich nicht, was reden werden. Werden wir mal schauen. Fragen könnt ihr uns immer schreiben im Discord oder katzpodcast@yahoo.com. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachholen der Filme vielleicht von Celine Sciamma. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you. Lass uns!